Hi, hier ist Nadine von krachfink.de. Die neue Folge vom krachfink.de Podcast ist wirklich lang geworden. Dabei habe ich das Gespräch mit dem Rapper Vandalismus über sein neues Album Bombas from Burundi, das gerade über Audiolied erschienen ist, sogar schon fast um die Hälfte gekürzt. Okay, die ersten 20 Minuten reden wir über aktuelles Zeitgeschehen, Baden gehen, Folkpunk, alles mögliche. Aber wer diese Folge hört und die Musik von Vandalismus sowieso schon mag, wird auch wissen, dass er generell gerne und auch schonungslos offen von sich und seinem bewegten Leben erzählt. Das betrifft zum einen die traumatischen Erlebnisse und die kommen auch im Podcast zur Sprache. Es ist mir wichtig, das vorab zu erwähnen, denn es geht um Täter-Opfer-Verhältnisse, posttraumatische Belastungsstörungen, körperlichen und auch psychischen Missbrauch. Also wenn ihr damit Probleme habt, dann hört den Podcast vielleicht besser nicht. Zum anderen betrifft es aber eben auch seinen wachen Geist und seinen Impuls, Dinge zu hinterfragen, zu widersprechen und auch ernsthaftes Interesse an anderen Sichtweisen zu haben. Das hört man in den Texten, das merkt man in diesem Gespräch. Also freut euch über eine sehr lange Folge mit vielen Sprüngen, die man aber gut nachvollziehen kann und ihr könnt euch die Folge ja aufteilen. Also viel Spaß mit der Vandalismus-Folge, die den Zusatz die Laber-Folge trägt. Und bei den Einstiegsfragen habe ich wirklich geschwankt von, warst du heute baden schon? Wie hast du heute Nacht geschlafen? Ich habe ganz seltsame Assoziationen mit dir, von ernsthaft, tiefgründig bis total quatschig.
Ist doch total schön. Also ja, bitte, such dir eine aus. Alles gut.
Nee, ich frage jetzt mal was anderes. Was ist denn das Dümmste, was du in der letzten Woche in Social Media gesehen hast?
Das Dümmste, was ich in... Ich versuche mich echt auch gut rauszuhalten, außer jetzt so ein bisschen tagespolitische. Okay, denk diskreditiert für den nächsten Podcast. Also das Dümmste ist jetzt ein bisschen, also ich mache momentan relativ wenig so, versuche mich da ein bisschen rauszuziehen, aber das Dümmste, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber es gab eine Talkrunde von Backspin über das neue KIZ-Album. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Oder nee, kennst?
Seltsamerweise habe ich es nicht gehört.
Okay. Nee, ist ja okay. Also, aber du kennst KIZ. Und da gab's halt gibt's so eine Backspin-Talkrunde und dann hat Nico echt original geschafft, das als Grow-Up oder Grown Man, es gibt ja diesen Begriff von Grown Man-Rap, er hat, glaube ich, jetzt Grow-Up-Album gesagt, wo ich dachte, Alter, das kann nicht wahr sein. Also das Album ist halt einfach so wieder genau, Hauptsache noch fäkaler, noch inzestmäßiger, noch krasser so. Und dass dann Nico, der ja so generell ein sehr, nett gesagt, wohlwollender Interviewpartner ist, dann halt so ein Album halt als Grow-Up-Album wirklich, also der ist cool so und ich quatsch auch demnächst und der hört es wahrscheinlich zum Glück sowieso nicht, aber ich dachte so, ey Mann, wie wohlwollend kann man denn nun sein, dass man wirklich so ein Album, was ganz bewusst auf noch härter, noch krasser, denkt so, ach, das ist aber auch voll das Grow-Up-Album, so, ja, nee, Alter, das ist einfach Pipi-Kacka-Scheißhumor, so, und ja, das war, aber ist ja noch das Netteste. Nee, sonst halt viel, ja, so politische Sachen, aber die würde ich jetzt nicht rausholen, also.
Aber ja. Lustig, dass du jetzt gerade KIZ und das letzte Album ansprichst. Ich habe das, so, das kriegt man immer relativ kurzfristig, weil natürlich die Gefahr, dass das geleakt wird, ist ziemlich groß. Und ich habe es irgendwie so 3 Tage vorher gekriegt und dachte mir so, boah, ich habe voll keinen Bock reinzuhören. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich drüber nachgedacht, doch, ich weiß warum, weil ich genau weiß, was drauf ist. Genau wie du eben gesagt hast, Pipi-Kaka-Humor, entweder ganz hart, so dass man schon denkt, so, oh, pf, Leute, nee, echt jetzt schon wieder und hinten und in welches Loch jetzt noch und aber natürlich alles nur satirisch gemeint und so. Und hatte echt überhaupt gar keinen Bock, das Album zu hören. Sehr interessant, dass du jetzt auch sagtest, dass es erwartbar ist.
Ja, also ging es mir auch. Also ich bin halt echt ein harter KIZ-Fan, muss man sagen. Ne, also immer gewesen und jetzt war ja lange Pause, aber so generell das KIZ als Band und das, was sie gemacht haben, und bin ich ein Überfan, weil die halt auch diese Grätsche zwischen, weil die auch nicht so diese True Hip Hop Heads sind und ne, viel Punk Feeling da war, viel aggressiv so. Das hat mir, also KIZ war dann so das Nonplusultra für mich, so wo ich mich nicht mehr für Rap geschämt habe so von Anfang an, ne, oder wo ich mich am besten mit identifizieren konnte so, aber ja, jetzt als die Singles kamen, so, da war dann plötzlich so, ja, Ja, ist klar. Ja, natürlich. So, aber irgendwie hatte, also ich habe auch, das Album war schon draußen und ich habe es nicht gehört. So, das als eigentlich ehemaliger oder eigentlich auch noch sehr harter Fan, aber irgendwie, ja, die Zeit geht halt trotzdem dann irgendwie, vielleicht funktioniert ein Konstrukt dann einfach auch nicht forever. So, ne? Und irgendwie war es dann, ja, also ist nicht, dass mir das jetzt zu hart ist, aber es ist halt irgendwie so, ja, okay, jetzt fick ich halt auch noch meine Schwester oder meine Kinder, so, statt sie, okay, und ja,
Ja, ich glaube, ja. Es geht wirklich um die Erwartbarkeit. Das ist gar nicht despektierlich gemeint und es ist wahrscheinlich auch im Rahmen von KIZ, die ich auch sehr gut finde, ein gutes Album, aber irgendwie hatte ich so Bock drauf, mal was zu hören, wo ich jetzt wirklich überrascht bin und was anderes habe. Und ich wusste einfach, da weiß ich, was kommt. Aber meine Frage hat jetzt auch eher so, ich finde es interessant, dass du sowas schon so ganz Nettes eigentlich gesagt hast. Mir ging es jetzt eher so um die Dummheit von Social Media. Ich habe nämlich gesehen, da musste ich wirklich laut lachen. Meistens schmunzelt man ja nur. Es muss wohl ein älterer Post gewesen sein, und zwar war der von Robert Geis. Irgendwie muss eine von seinen Töchtern vor ein paar Tagen wohl volljährig von ihr gepostet, und darunter stand dann: alles Gute zum 18. Davina, und nur heute 30% in unserem Shop.
Oh, das creep, ey.
Das ist richtig, hart.
Das ist mies, so zu instrumentalisieren. Oh,
war das ist krass, oder? Und da musste ich wirklich laut lachen. Ich echt dachte, boah, das ist echt krass.
Also ja, aber lachst du über sowas echt noch so? Also, dass du nicht einfach nur so, Alter, nee, Schmutz.
Ich musste lachen, so richtig so angewidert und so, boah, krass. Also so, also jetzt nicht angenehm, ne? Aber oft ist es ja so, man schmunzelt so durchs Internet und ach, hier süß und da und guck mal und der ist blöd. Und das hat mir wirklich so eine spontane Reaktion, dass ich dachte, boah, das ist richtig hart. Also das ist richtig hart.
Ja, das ist richtig eklig. Also ja. Ich glaube, das andere wäre noch, dass irgendein CDU-Spack hat halt diesen Vergleich oder das in einem Twitter-Post mit der neuen Bundeskanzlerin, hoffentlich, mit ACLB zusammengebracht. Ja. Und dann so, oh, Verschwörung, haha. Und das ernsthaft, wo ich denke, ey, so, Alter, ihr seid Erwachsene, ich fühle mich immer noch wie ein Kind so teilweise. Und ihr seid erwachsene Menschen, das ist ein Twitter, das ist ein Politiker, Alter.
Ja.
Das ist so ein fucking Schulhofniveau.
Ja.
Das ist so krass. Also nicht, dass sie so denken und dass sie so sind, so, aber dass man sich echt inzwischen, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo man sich traut als angeblich gestandener, erwachsener und ja eigentlich noch eine Schippe seriöserer Mensch, sowas öffentlich draus zu hauen, Junge, das ist so ein Kaffeeklatsch, Scheiß-Rassismus oder
genau das war heute auch mein Thema. Ungefähr vor einer Stunde habe ich das einer Freundin erzählt und sie hat mich dann gefragt, wer hat das denn gesagt? Und ich habe es irgendwie aus dem Mund von Hans-Georg Maaßen auch noch gehört.
Ja.
Und dachte mir dann, wow, aber das ist dann, also wie du eben gesagt hast, das ist dann kein freundliches und irgendwie befreiendes Lachen, sondern schon so ein umgedrehtes, so ein angewidertes Lachen. Dass man wirklich denkt, klar, natürlich, die Eltern von Annalena Baerbock haben sich damals gedacht, hey, wie kommen wir auf ACAB? Warte mal kurz. Ja. Ach ja, so, genau.
Ja.
Wow, wir sind schon mittendrin im Haas, cool.
Ja, aber das ist, da funktioniert bei mir halt gar nicht, da kriege ich nicht mehr einen Schmunzel hin. Also da ist halt wirklich nur noch so. Also da ist so von, das Nette ist das noch einfach nur so ein Kotzgefühl kurz, also in so ein angepisstes Seufzen bis, also wirklich so, dass dies ist ja gar nicht so, dass nicht genug Dummheit in der Welt gibt, so, aber dass man so das, also jemand für mich, also jemand wie ich, der sich super lange und bis heute immer noch sehr, wie man sagen, sehr unerwachsen, nicht im Sinne, oh, ich bin so kindisch, sondern so sehr, sehr lange sich sehr minderwertig gefühlt hat. So im Sinne von ein Teil der Gesellschaft sein, einen Job haben, sowas, ne? Also so dieses, dass man sich immer so wie ein bisschen Schmutz fühlt und im Gegenzug halt sehr viele Leute, immer noch Leute, die teilweise 10 Jahre jünger sind als ich, aber die ich als Erwachsene wahrnehme, so und als Autoritätsperson, so, und dass dann jemand wie ein Politiker so auf so ein, also dass das einfach, nicht, dass der so ein Hohlkopf ist, der ist auf jeden Fall ein Hohlkopf oder ist halt scheiße so und der denkt sowas auch, aber dass man das Gefühl hat, so, das ist jetzt absolut legitim in der Welt, so ein Müll, also so ein, ne, dass er keinen Schiss hat, sowas zu machen, ne? Also dass er, wenn er jetzt extrem rassistische, diskriminierende, homophobe Sachen macht, ist das total schlimm. und wird auch gemacht, aber dass man das Gefühl hat, ey, selbst in deinem Abzug oder in deinen fiesen Aussagen bist du noch auf so einem flachen Niveau und du hast keine Angst davor, dass das irgendwie, das hat mich fast noch mehr geschockt als jetzt wirklich eine offensichtlich diskreditierende Aussage. So, ne, das ist einfach so krass, ihr traut euch so ein Kaffeeklatsch oder so ein Dummheit wirklich, ist man so unangreifbar, ist ein Shitstorm so schnell vorbei, dass ein gestandener, erwachsener Mensch, der auch als das wahrgenommen will oder als, ja, ich hab's schon erklärt, so, das hat mich umgehauen, also so einfach nur so, Alter.
Ja, ich weiß krass. Genau, was du meinst, dass man denkt, okay, ich bin schon in vielem vielleicht nicht erwachsen oder, ja, wie du eben sagst, ein bisschen fühlt man sich minderwertiger und man weiß zwar, okay, die sind jetzt nicht ganz astrein und die spielen nicht immer mit sauberen Waffen, aber dann auch noch auf so einem Niveau, das ja noch nicht mal irgendwie durchdacht ist oder so. Also das ist ja eigentlich rein inhaltlich, ist es ja schon fast gleichzusetzen mit, ich sag jetzt mal was ganz Hartes, mit Jana von Kassel. So von der Dummheit her, wo man so denkt, wie uninformiert kann man eigentlich rausblöken und auf welchem Niveau? Das kannst du doch nicht bringen.
Genau. Ne? Also jetzt irgendwelche Steuerhinterziehung oder wie gesagt, auch ganz bewusst aggressive, rassistisch diskriminierende Sachen, so man weiß, okay, das ist halt super scheiße, so, aber das passt ja in das Bild eines Erwachsenen, eines Diktators, eines sonst irgendwas. Aber dass du sagst, das, ja, wir haben es eigentlich schon gesagt.
Irgendwie, ne? Wo man irgendwie
genau, sagt, okay, ne?
Oder zum Beispiel, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt, der diese Sache mit dem Demogeld irgendwie in der Rede hat er irgendwie erwähnt. Agne Kidjo haben das auch gesampelt von wegen, es ist ja so, dass diese Demonstranten bezahlt werden. Also die kriegen, dass die jetzt 40 Euro kriegen in der Stunde, das konnten wir jetzt nicht nachweisen. Und er hat es ja, da merkst du ja, da ist eine richtige Struktur dahinter. Also wie er die Worte aneinander reiht, ist ja genauso, dass es in deinem Kopf so abgelegt wird und du dieses, das konnten wir nicht beweisen. Das hörst du zwar, aber du kannst es nirgendwo hinlegen. Also das hat ja eine gewisse Strategie, wo man sagt, okay, der hat sich kalkuliert, überlegt, was sage ich wie. Aber dieses ACAB ist ja wirklich so, so dumm. Ja. Wow, cooler Einstieg. Ich glaube, das wird ein echt guter Podcast von John. 15 Minuten einfach nur gehatet. Ich hatte dich noch nicht mal vorgestellt.
Gut. Hassmusik. Nee, aber hast du jetzt eigentlich die Eingangsfrage? Doch, du hast sie gestellt. Ja, alles klar, okay. Gut. Gebadet habe ich auch noch nicht, weil ich komme von der Arbeit.
Wie komme ich da drauf mit dem Baden? Ich assoziiere dich mit Baden. Ich weiß, dass du ein paar Mal in einem Video gebadet hast. Bilde ich mir ein. Ja. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Das war die erste Frage, die mir eingefallen ist. Hast du heute schon gebadet?
Das war sehr viel Thema. Ich habe auch schon irgendwie mit Jan Wehn dann über die verschiedenen Badezusätze gesprochen und so. Das klingt jetzt mega quatschig, aber nee, ich bin ein leidenschaftlicher Bade und jetzt dann auch seit einiger Zeit halt sehr auf Wellness, Spa, Massagen, also sehr viel Körpersachen so. Das ist halt ganz wichtig für mich und habe ich dann so weiterentdeckt über die Auseinandersetzung und auch die Versöhnung mit meinem Körper. So. Ja, deswegen bin ich ein sehr leidenschaftlicher Körperkult, heißt bei mir dann halt einfach so, ja, ich mache das mega gerne.
Also kommt es daher, habe ich es daher abgelegt mit dem
Andere
Frage weiß ich schon gar nicht mehr. Für alle, die dich nicht kennen, fasse ich mal ganz kurz zusammen. Also du veröffentlichst schon seit über 10 Jahren Platten unter unterschiedlichen Pseudonymen, kann man sagen. Destroy Degenhardt war einer, Disco ist einer und ich glaube seit so 4, 5 Jahren wahrscheinlich.
Länger? Seit drei.
Seit 3 Jahren?
Ja.
Du weißt ja gar nicht, was ich sagen will.
Naja, wahrscheinlich unter den letzten Namen dann, unter Vandalismus.
Oder? Ja, stimmt, genau. Hey.
Das war jetzt nicht so schwer, aber okay. Ja. Ja, das andere ist auch alles eins, Entschuldigung. Also das war einfach, ne, früher war es Degenhardt und dann mit irgendwelchen lustigen Zusätzen und jetzt halt dann Vandalismus.
Aber ich habe jetzt gesagt, seit 10 Jahren veröffentlichst du Platten, aber Musik machst du doch schon garantiert viel länger, oder?
Nee.
Echt?
Ich habe mit dem ersten Song, mit dem ersten Ding direkt, ich mache ein Album, den ersten Song, den ich aufgenommen habe, ist direkt auf dem ersten Album gelandet. So, den habe ich noch zweimal überarbeitet, aber der ist halt, also dann einfach nur von der Technik, aber ich habe da eigentlich relativ spät angefangen. Ich wollte halt immer Mucke machen, habe es mich aber im Endeffekt nicht getraut und bin dann da über einen Studienkumpel halt reingerutscht, dass ich dann einfach nur das so mal ausprobiert habe oder mich dann so, machst du das nochmal? Ja, und ja, okay, ich probier's mal. So, und dann war ich direkt Feuer und Flamme und dann habe ich eigentlich auch so ein Jahr später, habe ich dann noch vom Skaten noch Kumpels, haben wir dann noch eine Punkband gegründet. Das war dann auch noch so der nächste Meilenstein in, so auf meiner Bucketlist so. Und ja, das mache ich nebenher auch noch so. Und
die machst du, da bist du immer noch aktiv in der Punkband?
Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt endlich mal unser erstes Album auf oder unsere erste EP.
Echt cool. Ja. Ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass du über Audiolied veröffentlichst. Das ist ja nicht jetzt ein klassisches Hip-Hop-Label ist, sondern ich glaube, alle, die bei Audiolied irgendwie veröffentlichen, haben auch irgendeinen Punk-Hintergrund. Und das ist bei dir auch so, ne? Und Metal hast du auch schon gehört.
Ja, genau.
Das heißt, du spielst auch ein Instrument, wenn du jetzt sagst, bei einer Punkband, oder bist du das?
Nee, ich Schreihals. Ich bin der Schreihals.
Aber kannst du Gitarre spielen? Weil du hast ja sehr oft Gitarren-Samples. Nee, würdest du gern?
Ich würde sehr gerne. Ich habe auch mal angefangen, also ich habe sogar zweimal angefangen. Einmal wirklich so in so einem Abendkurs, so mit, da war ich aber noch, das war mit 16 oder so. Und dann habe ich jetzt nochmal, ich hatte mir ein Akkordeon gekauft beziehungsweise geschenkt bekommen. Das hatte ich mir immer vorgenommen und hätte das mega gerne. Also wenn ich mir, glaube ich, aussuchen dürfte, dass es so auf Knopfdruck ich irgendein Instrument einfach spielen könnte, ohne zu üben, wäre es auf jeden Fall Akkordeon.
Echt cool. Akkordeon erinnert mich immer an MF Doom. Ja. Der hatte öfter mal Akkordeon mit dabei. Ja, auch in seinem Lied Akkordeon.
Okay.
Gerade vor kurzem, wie heißt der Song? Babsi Tollwut hat es bei Puls in meinen Füßen. Und ich finde, ein Akkordeon ist ein sehr unterschätztes Instrument. Deswegen
absolut
interessant, dass du. Aber ich glaube, das ist relativ einfach, oder würde ich jetzt mal behaupten?
Nee, ich glaube, es ist relativ schwer. Gleichzeitig, du musst ja drei Sachen gleichzeitig machen. Also du hast ja rechts die Tasten, dann hast du links, also du hast ja diese Klaviatur, also du hast ja diese Klaviertasten auf der rechten Seite. Von mir aus gesehen, du hast links die, ich weiß noch nicht mal, was es ist, aber hast ja auch noch Tasten, die du drückst, und du musst noch das Akkordeon bewegen. Also Akkordeon ist relativ schwer zu spielen, bin ich mir relativ sicher. Das hat jetzt auch dann nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie in Hip-Hop einbringen will, sondern ich mag das, weil das ein total, ich mag ja so Folk-Musik auch unheimlich gerne, also Country und so Irish-Sachen, und das ist halt so ein mega leidenschaftliches Instrument, also so ein sehr folkiges, seemannsmäßiges, also dann, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen dich so Irish Punk Rock, so Flogging Molly, bin ich halt über Fan. The Pogues gab's vorher, oder so Dropkick Murphys haben ja dann mit Dudelsack so, also ich mag schon sehr gerne sehr leidenschaftliche Folkmusik, bisschen in Richtung punkig, so, ne, aber dann schon so viel Seele, so, das, was es halt in deutscher Musik nicht gibt, so, also in dieser, oder Gogol Bordello. Oh Gott. Ja, was so halt so sehr, sehr tanzbar, sehr leidenschaftlich, sehr räudig, sehr ehrlich, so, ne, in die Richtung geht. Das mag ich mega gerne. So vom, würde ich auch, ist noch ein Punkt auf der Bucketlist. Ich habe mir schon fast alles erfüllt, aber das wäre noch so, dass ich in so einer richtigen, so eine Irish Drinking Band spielen würde, Akkordeon spielen wollen würde.
Ich glaube, das ist aber wirklich sehr schwer. Die Bands, die du jetzt alle genannt hast, sind zwar alle in so eine ähnliche Richtung, aber natürlich komplett unterschiedlich. Wenn du jetzt sagst, du Pokes, dann ist für mich sofort, ich glaube, das war sogar deren letzte CD, die kam so vor vielleicht 6 Jahren raus, haben die so ein Doppel-Live-Album gemacht, und der Sänger, dem fehlen jetzt schon so ein paar Zähne vorne. Und trotzdem, also das heißt, er zischt so ein bisschen, und der ist auch schon arg durch und ganz schön fertig so. Aber in diesen Songs, wenn er die singt, da steckt so eine Ehrlichkeit drin, die ich jetzt zum Beispiel bei Flogging Molly nicht finden kann. Und Gogol Bordello hat auch nochmal so was ganz anderes. Dieses, ja, das sind, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, was die sich alle teilen, aber ich finde, die sind alle sehr unterschiedlich und teilen sich wahrscheinlich diese Ehrlichkeit, die man in den Songs merkt und so.
Ja, das meine ich. Das hat aber sehr viel Straßenmusik-Charakter. Also ich finde, Gogol Bordello und Flogging Molly sind ähnlicher als The Pogues. Das ist klar. The Pogues haben halt einfach mehr ruhige, mehr so Shanty oder so, ne, mehr Balladen gemacht. Und der Typ hat von vornherein, das habe ich, glaube ich, schon meiner ersten Bravo, der hat halt irgendwie so ein chronisches Zahnleiden schon immer gehabt. Ich weiß nicht, ob dem jetzt wirklich noch mehr Zähne fehlen, aber der hat halt so ein komisches, also der hat irgendein angeborenes Zahnproblem, ne, was schon immer so war, das, was auch ein bisschen das Markenzeichen war, dass er halt so eine krasse, so versoffene, räudige Stimme hat, Ne, und dann eigentlich die Balladen oder diese etwas softeren Sachen ja dann krasser wirken von jemand, wo du richtig spürst, der hat halt auch, oder der klingt auf jeden Fall, als ob der sehr viel erlebt hat, so, ne, auch, und bei Flogging Molly ist es ja, die gehen halt mehr ab. So, das ist halt, das sind auch irgendwelche alle ehrlichen Street-Typen, außerdem ist da so mein persönliches Idol am Akkordeon, das ist ja auch so ein ehemaliger Pro-Skater, den ich auch tätowiert habe, so, und das war vom Skaten halt von meinen zwei großen Vorbildern, und dann spielt er auch noch in einer Lieblingsband oder einer Band, die ich sehr, sehr liebe, am Akkordeon, dann war das so, alles klar, okay. Und die sind halt live, also Gogol Bordello und Flogging Molly sind live halt Todes. So, ne? Also ich würde alles unter 200 Kilometer fahre ich auf jeden Fall sofort hin, so, weil.
Ich weiß gerade nicht, ich glaube, ich verwechsel es aber mit den Dropkick Murphys, dass ich die mal live gesehen habe und Flogging Molly nicht. Gogol Bordello auf jeden Fall schon sehr oft. Und alleine schon der Geigenspieler von Gogol Bordello, der mit den grauen langen Haaren. Es ist so ein Typ, dem schaust du ins Gesicht und du weißt sofort, der kann dir nächtelang Geschichten erzählen und der hat so eine ganz andere Art, das Leben zu leben. Da kommt so irgendwas ganz Ehrliches rüber. Das ist irgendwie sehr einzigartig. Ja, Gogol Bordello habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, dass wirklich, also Leute, die ins Konzert reingehen und du denkst dir so, das ist jetzt aber nichts hier, um hinten zu stehen und so ein bisschen am Drink zu nippen. Ja. Ne? Das ist jetzt schon, das geht jetzt schon ab hier. Und dann fangen die an zu spielen und auf einmal rasten alle aus. Das habe ich selten erlebt. Und wirklich bei Gogol Bordello richtig extrem. Ich kann mich erinnern, kennst du den Song When the Trickster Starts a Poking? Macht immer so du, 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 du. Also es hat so einen sehr vehementen, so einen Stampfbass. Und ich weiß, damals, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, da haben die diesen Song neu gespielt und niemand kannte den Song. Und die sind sowas von ausgerastet. Also wie du gesagt hast, also es hat so ein bisschen auch was, hat halt natürlich was von Straße so. Also von so Musik, die wirklich von innen kommt.
Ja, genau, das meine ich. Aber ich glaube, deswegen war die Verwechslung mit Dropkick Murphys. Dropkick Murphys machen ja mehr so Streetpunk, Oi, was auch immer. Also die gehören da, passen da nicht so rein. Na, aber die gehören halt in dieses Irish-Ding so ein bisschen rein. Aber dann, ich weiß nicht, ob du Flogging Molly dann überhaupt kennst. Flogging Molly haben, finde ich, das, was Gogol Bordello noch so ein bisschen, nicht melodiöser. Die sind halt noch ein bisschen rougher. Das ist halt richtig, ne, Drink and Fight. So Pappmusik, aber in mega leidenschaftlich mit Akkordeon, Junge, und oh, ey, das ist Todes, ne? The Devil on the Dance Floor und oh Gott, ist halt wirklich so die perfekte Mischung auch. Es ist halt noch so viel Folk, das ist halt sehr leidenschaftlich und sehr tanzbar, und du denkst, du stellst dir direkt irgendwie so einen Marktplatz in so einem vor und so ein riesiges Feuer und irgendwelche räudigen Typen und, ne, und wird gesoffen und Dings und alle tanzen und so eine richtig ehrliche, also da fing das bei mir auch an, so eine ehrliche oder so ein positiver Punk. Also ich kannte es immer von früher, dass ich auch so Metal gehört und so Punk und so ganz räudig und so, yeah, krass, das geht voll ab, yeah. Ne, weißt du, so dieses über so eine Härte. So, und da war das aber zum ersten Mal, dass das so eine positive Härte war. Also dass jemand, der auch lange gebraucht hat, bis er mal irgendwo tanzt oder so. Ich habe nie getanzt oder irgendwas, aber so, dass du das Härte auch nicht, na, negativ ist es ja nicht, aber vielleicht weißt du ungefähr, worauf ich hinaus will. Dass es so eine leidenschaftliche Härte gibt, die aber nichts Destruktives und nichts hat. Es ist einfach nur richtig geil, laut und krass und schön und, ne, so. Und trotzdem ist es richtig heftig, so, was ich ja auch mag. Ich mag es ja, wenn es richtig abgeht. So, aber das hat halt nichts Destruktives oder Krasses, sondern es ist einfach nur so Vollgas. So wie richtig laut schreien ist ja was Negatives, aber wenn du richtig laut positiv schreist, so irgendwie, ich weiß nicht, hörst dir mal an, ich schick dir nachher nochmal drei Lieblingssongs, die musst du hören, du musst mir ein Feedback geben.
Aber als du jetzt gerade gesagt hast, das ist eine ehrliche Musik, ist es das, was dir jetzt bei deiner Musik so mit am wichtigsten ist? Also wäre es eine Beleidigung für dich, wenn jetzt wirklich jemand kommen würde und sagen, boah, was labert der, absoluter Fake? Ist es dir wichtig, dass es ganz, ganz ehrlich ist?
Ja, das schon. Also mir ist nicht, das war, also war früher krasser im Sinne, dass ich auch nur das machen wollte. Also dass ich sage, so, dass ich halt Sachen machen wollte, die halt eine Aussage haben oder die halt irgendwas ist, was mich so beschäftigt. Jetzt ist es so, das mit den Vandalismus-Sachen, ich einfach auch sag so, das ist einfach funny oder das sind halt so Battle, so Punchlines. Na, das sind halt einfach auch Sprüche, die ich cool finde. Das muss nicht irgendwie ein Thema haben oder das muss jetzt irgendeine krasse Aussage haben oder irgendwelche deepen Gedanken haben. Das war mir früher halt immer ganz wichtig so und jetzt darf es auch einfach nur Spaß machen so. Größte Beleidigung, glaube ich, ist für mich, dass es halt konstruiert und gemacht wirkt. So, also das ist halt auch das, auch eine Punchline oder auch irgendwas, dass man so das Gefühl hat, das habe ich ja auch bei anderen Künstlern, also wenn ich Mucke höre, dass ich das Gefühl habe, okay, ich kann mir genau vorstellen, wie ihr darüber nachgedacht habt. Ich habe genau das Gefühl, wie ihr euch hingesetzt habt oder du dich hingesetzt hast oder sie sich hingesetzt hat und gedacht hat, also wenn es so gemacht wirkt, ne, es ist ja alles gemacht, aber wenn es so konzeptionell wirkt, wenn man so denkt, wenn man spürt, dass der andere gedacht hat, so, ich denke für andere, so, ich denke mal, ich mach mal einen Song über, so, das könnte ja was sein, so, ne, wenn das so eine Maschinerie ist, wenn es nicht so wirklich aus dir kommt, weil du gerade Bock hast, einen Stinkefinger hochzuheben oder was ganz Ruhiges vor dich hin zu sabbeln, was irgendwie in deinem Kopf tiefe Gedanken sind, so, wenn da irgendwie, wenn das so wirkt, du machst das, weil du es machst, dass du machst, ne, Texte schreiben, übers Texte schreiben, ne, du schreibst Texte, weil du Texte schreiben meinst, das zu müssen, so, das ist halt irgendwie, das wäre so die größte Beleidigung von jemand anders an mich und auch, womit Künstler für mich dann sehr schnell absterben, so, ne.
Schaust du manchmal dann auch auf dein komplettes Werk zurück und kannst du da immer wieder nochmal nachvollziehen, was du da gedacht hast? Weil im Prinzip kann ja sein, dass du es quasi jetzt vor 5 Jahren ernst gemeint hast und dann ist es auch okay, du musst es ja nicht mehr heute genauso nachvollziehen. Oder blickst du auch manchmal zurück und denkst dir so, boah, was habe ich denn da für einen Scheiß erzählt?
Ja, beides. Das widerspricht sich ja eigentlich gar nicht so sehr. Also auch wenn ich es nachvollziehen kann, dann, also ich weiß ja, dass ich mal scheiße war. So, ich weiß, also auch als Person, ich weiß ja, wie ich mal argumentiert habe, ich weiß mal, was für Standpunkte ich gehabt habe, ich weiß, wie ich mal mit meinen Eltern gesprochen habe, wie ich selber in meinem Kopf Sachen für mich vertreten habe, das fühle ich ja alles noch. Ne? Ich fühle ja auch noch, wie ich mit 12 Leuten nach dem Mund geredet habe, mit dem Wunsch, cool gefunden zu werden oder akzeptiert zu werden. Das ist ja trotzdem noch in mir. So, und das weiß ich ja. Und ich weiß, dass es kompletter Bullshit ist, aber ich kann es auch noch komplett nachvollziehen und ich kann es mir auch verzeihen, weil ich weiß, ne, man ist ja nur menschlich so. Was manchmal ist, dass ich wirklich so Zeilen habe und so das Gefühl habe, so krass, das habe ich mal geschrieben. Ich kann, wo ich halt die Ästhetik voll gut nachvollziehen kann, aber dass ich wirklich so diese Wortwahl oder diesen einen Satz, den ich einfach komplett dann von außen höre, weil ich mich überhaupt nicht mehr reindenken kann, wie es war, diese Zeile geschrieben zu haben, weil das früher war das ja schon sehr verschwurbelt. Also es ist ja nicht so, ich schreibe so, yeah, ich habe die neuen Sneaker oder ich bin traurig, weil meine Freundin Schluss gemacht hat, sowas habe ich ja nicht gesagt. So, ich habe das ja mal schon sehr für mich gefühlt lyrisch verpackt so und das ist dann so, ah, okay, krass. Da kann ich mir überhaupt nicht mal reindenken, wie man das geschrieben hat, so vom Gefühl her, warum ich diese Wörter benutzt habe oder dieses Bild, so das nicht, ne, die Stimmung, alles, das weiß ich noch und auch so die ganzen Eckpunkte des Ganzen, aber ja, und dass man das natürlich viele Sachen anders sieht, ist ja auch klar. Das ist ja mit der persönlichen Entwicklung dann auch.
Interessant, das kenne ich auch, dass man sich so eigentlich, man hat den Eindruck, man hat sich weiterentwickelt und man wäre besser geworden und vieles ist jetzt besser. Und dann schaue ich auf alte Texte von mir und denke mir, ich glaube, irgendwie konnte ich mich früher besser ausdrücken. Wo habe ich das wirklich geschrieben? Und dann finde ich meine eigenen Texte total gut und denke, was ich heute mache, ist total schlecht. Stimmt natürlich gar nicht. Das ist einfach ein anderes Denkmuster vielleicht, das man damals bedient hat und das sich dann verändert hat. Und wenn du jetzt in 10 Jahren dann wieder zurückschaust, dann denkst du dir wahrscheinlich auch, oh cool, was ich da geschrieben habe. Guter Gedankengang so, ne?
Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass es gerade bei solchen Sachen fällt das unheimlich schwer, das ist gar nicht Quatsch. Muss ich mir gerade selber revidieren. Okay, ich sag den Gedanken trotzdem mal nochmal, um ihn dann gleich wieder zu widerlegen oder beziehungsweise eine Abversion davon zu sagen. Ich habe halt gedacht, dass es eigentlich total schwer ist, wenn man es selber geschrieben hat, das dann auch von außen objektiv wahrzunehmen. Und je weiter das weg ist, je mehr du es vergessen hast, umso objektiver kannst du es halt wahrnehmen und kannst es dann halt auch gut finden. Ja, ne? Wahrscheinlich deswegen dir das immer besser vorkommt, weil das halt immer mehr aus deinem Bewusstsein raus ist. Aber, um das direkt gegen zu thesen, dass ich das auch voll oft geschafft habe, mir selber wirklich eine Welt zu schreiben. Also, dass ich schon wusste, ich weiß ja, ich kenne ja meinen Geschmack aus Filmen und Büchern und Situationen und Menschen und Atmosphären. So schreibe ich dann ja auch, weil ich das schreibe, was ich mag. Ne? Also, ich habe ja so den, sagen wir mal, den Spirit oder den so hochgegriffen, aber ich habe so den Stil, habe ich ja in mir und dann schreibe ich ja was. So, und dann kann ich es schon während des Schreibens, kann ich es komplett extern fühlen. Also, ich kann mir selber ein Buch schreiben und, also du weißt, was ich meine, ich kann mir selber eine Geschichte schreiben und kann die komplett fremd wahrnehmen und auch komplett reingehen. Ich kann die richtig gut finden. So, aber nicht, weil ich sie selber gemacht habe und ich so ein geiler Typ bin, sondern ich kann sie dann, es ist schon oft passiert, dass ich das neutral wahrnehmen konnte. Wenn ich dann schreibe, ne, so die Lichterketten spiegeln sich im Matsch oder irgendwas, so, und das, gerade wenn du so atmosphärische Sachen schreibst, dass man es dann auch direkt fühlt. So, und ich richtig so, boah, das ist aber cool. Also ich kann selber so eine Geschichte, kann da selber in so einen Film reingehen, wo ich eigentlich denke, dass es halt gerade nicht geht. Also ich weiß, dass ich mich schon mal gewundert habe, dass das geht.
Ich überlege jetzt gerade, ob das gute Voraussetzungen sind, um vielleicht Theaterschauspieler auch zu werden. Aber wahrscheinlich ist es eher auf deine Wahrnehmung bezogen. Das müsste man jetzt mal von außen sehen. Ich habe dich jetzt noch nie live gesehen. Aber ist es auch so, dass du deine Texte, dass das so eine sehr physische Art ist, wenn du schreibst? Also läufst du dann rum und sagst es laut und überlegst, wie könnte die richtige Betonung sein? Oder findet das in deinem Kopf statt?
Nee, total Kopf. Ich muss halt auch... Ich muss da schon in so einen, ja nicht spirituellen, aber ich muss dann schon so ein bisschen so abtauchen können. So, ne, jetzt ohne Drogen muss man das ja dann ein bisschen von außen herbeiführen oder halt auch, wie gesagt, viel rumlaufen. Also so, nicht jetzt zu Rewe oder so, sondern, aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich letztens irgendwie, das ist lustig, das hat sich so ein bisschen geändert. Früher war das halt so, ne, dass dann alleine Auto fahren oder alleine rumlaufen und Mucke hören, Bierchen trinken, spazieren gehen, nach dabei halt unheimlich viel geschrieben habe, weil dann auch so ein gewisser Ruhepol ist. Und jetzt, wo ich dann doch ein bisschen mehr, auch ab und zu mal ein bisschen lustigere Sprüche oder für mich lustige oder freche Sprüche, das aber dann in anderen Situationen stattfindet, dann hatte ich letztens wirklich das bei Rewe so und dann, dass man auch so Reime überlegt und so, ah cool, habe ich noch einen Doppelreim drauf und da ist noch so, und dann, cool. Dann stand ich so mit meinen Tüten und so, ah fuck, und andererseits habe ich ja immer noch ein Kiffergedächtnis und hat dann mir das wirklich so immer dann vorgerappt, so ganz leise vor mich hin, damit ich das auf jeden Fall nicht vergesse, weil ich irgendwie, entweder hatte ich kein Handy dabei oder ich hatte irgendwie die Hände halt voll und habe mir das dann irgendwie so, aber dann geht das auch schon mal, dass das so über 4 Zeilen oder 8 Zeilen, so, das ist dann schon relativ viel, ist ja schon ein halber Part so, und dann, wenn du schon so doppelt, also mehrfache Reimwörter so in einer Zeile hast, so dann, ah, ja, das ist, weiß ich noch, das ist jetzt so, oh nein, ich hab's nicht vergessen, oh, meine Tüten, oder? Ja, das war ein bisschen lustig.
Dein Album, das jetzt kommt, heißt Bombers vom Burundi. Und es gab mal eine Thrash-Metal-Band, die auch so hieß. Aber ich glaube, du beziehst dich nicht darauf, ne? Es geht wahrscheinlich... Also ich habe mir so die Assoziation mir ein bisschen geholt von Pescos Äthiopien hat die Bombe. Also Burundi ist, ich glaube, der ärmste Ort der Welt. Und ich für mich impliziert das so ein bisschen, dieser Albumtitel, dass uns als Welt das wahrscheinlich irgendwann auf die Füße fällt, wenn wir weiter ignorieren, dass... ein paar ganz viel haben und ein paar halt einfach mal so ganz normal der ärmste Ort oder der ärmste Ort der Welt sind, dass wir das einfach so hinnehmen. Liege ich da richtig? Was hast du dir dabei gedacht?
Ja, das ist leider in einem anderen Interview auch schon hochgekommen. Da unterstellt mir an der Stelle leider zu viel Dings. Das ist wirklich einfach nur eine Hommage an die Thrash-Metal-Band. Aber ich habe das vorher nochmal gegoogelt, damit ich mich nicht irgendwo in die Nesseln setze, weil ich habe die Band einfach nur sehr stark gefeiert und ich brauche halt immer so ein gewisses Feeling. Es soll jetzt nicht so hochgegriffen sein, das darf man sich jetzt nicht so krass vorstellen. Aber wenn ich was mache, oder wenn ich ein neues Projekt anfange oder ein neues Album mache oder so, dann muss ich immer selber dann auch irgendwie in so einen Film kommen. Und deswegen ist immer so ganz viel, oder ist mir immer ganz wichtig, dass ich so Sachen um mich habe oder mich auf Sachen beziehe. Deswegen sind es auch so Albentitel oder Songtitel oder Samples oder so, die halt einfach aus meiner Bubble kommen. Also ich mache halt Verlinkungen für mich selber, die halt, glaube ich, so 30% halt auch keiner verstehen kann, wirklich. Aber die sind einfach nur dafür mich da, dass ich update so ein bisschen oder hole das so ein bisschen raus, was mir so gut tut und was mich, ja, was so meine Bubble ist, in der ich mich super wohlfühle. So, deswegen sind dann halt auch irgendwelche Sprachsamples drauf, die teilweise keinen Sinn machen, oder irgendein türkischer Sprachsample hatte ich auch schon mal. Einfach nur, weil das für mich dann eine Story ist in dem Zusammenhang, was aber wahrscheinlich einfach keiner rafft, so. Und da war es dann halt auch, ne, dass diese Band, wofür diese Band mal stand, oder wie ich diese Band wahrgenommen habe, als ich die gehört habe, so, für das Feeling stand das halt unheimlich stark. Und ich mach das halt dann meist über Arbeitstitel oder über eine gewisse, manchmal werden die Arbeitstitel dann auch einfach die richtigen Albentitel. Und dann höre, dass ich so, ich will das Produkt ja in erster Linie selber mögen, ne, ich bin ja sehr produktorientiert in dem Sinne, so, dass das irgendwas Geiles ist. Deswegen habe ich ja von Anfang an direkt Alben gemacht, so, weil ich das will, dass das so ist. Das soll, mir ist das klar, dass das nicht mega geil ist und dass die Welt darauf gewartet hat, so, aber ich will's halt so mögen, wie ich andere Sachen mag, also wie ich dann auch irgendeinen Film in der Videothek entdeckt habe und für mich das in dem Moment halt irgendwie das perfekte, runde, schöne, wo man ganz viele Sachen entdecken kann, so einfach trivial könnte man jetzt Kunst sagen, aber so, dass das irgendwie sowas ist, so das ist sowas, was irgendjemand gemacht hat und was irgendwie liebevoll ist im besten Sinne, was man dann irgendwie mögen kann, 10 Leute von 50.000, ne, für die kann das dann total toll sein. So will ich das sehen und so will ich es auch machen und so mache ich es dann auch.
Ich kann dir vielleicht mal so als Hörerin zurückmelden, dass wirklich bei deinen Alben seltsamerweise so ist. Man sagt ja immer so, man kann sich satt hören oder man kann sich nicht satt hören. Ich habe bei deinen Alben seltsamerweise das Gefühl, ich würde die immer wieder neu hören. Ich denke mir dann immer, ich kenne doch das Album, ich habe es doch schon so oft gehört. Und irgendwie finde ich da immer noch was Neues und zwar gar nicht so, was hat er denn da gesungen oder ach, das hat er so gemeint, sondern irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Hexenhaus. Ich höre mir das Album an und denke mir, als ob sich jedes Mal anders anhören würde, obwohl es ja immer die gleichen Lieder sind. Aber irgendwie hat es auf mich immer wieder eine andere Wirkung. Das ist total seltsam. Also es kommt aus einem Guss und man weiß, es kommt von dir, aber dann ist da jetzt, ich weiß jetzt leider den Titel nicht, aber du hast so einen Synthi-lastigen Song jetzt auf Bombers von Burundi, der du singst Let's Kill the Cops Tonight und das fällt so voll aus dem Rahmen und generell ist alles irgendwie sehr zersplittert und wieder zusammengefügt und ich habe das Gefühl, die Anordnung ändert sich immer. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst und ich weiß auch nicht, ob das ist, was du erreichen möchtest, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum manche Leute sich das vielleicht dann nicht anhören, weil sie damit vielleicht überfordert sind und nicht den Rhythmus finden. Irgendwie habe ich mir mal so überlegt, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, so, hör, das ist total gut. Eigentlich müsste ja noch viel mehr Fans haben, wobei man auch gar nicht weiß, in was misst man das. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, gerade als ich mich jetzt nochmal so durchgehört habe, dass es sich vertraut anfühlt und gleichzeitig aber auch so immer wieder neu.
Also ich finde es total schön. Also ich finde, das Hexenhaus ist eine neue und ich habe ja schon einiges schönes Feedback bekommen auf Sachen so und ne, das gleicht sich ja dadurch aus, dass ich nur dann 200 Fans habe oder also eine relativ kleine Bubble habe so, aber die dann halt sehr gut ist oder sehr intensiv ist so. Also wo es ja nicht ums reine Kompliment machen geht, dass man sagt, boah, das ist voll cool und das hat mein Leben verändert oder das hat mich begleitet und so. Ja, aber dass ich oft auch ein Feedback halt einfach nur substanziell auf die Mucke oder auf die Art der Mucke bekomme, was mich dann teilweise auch schon umhaut oder mich so ein bisschen, oh krass, okay. Ja, also wo es nicht darum geht zu sagen, das ist einfach nur super geil oder super besonders oder bla bla bla, sondern einfach die Art und Weise, wie das beschrieben wird, tolle ist. Und Hexenhaus kann ich noch nicht und finde es total super.
Schön.
Muss ich sagen, ja. Und grundsätzlich, also so mit, ich mochte halt immer diesen bunten Haufen irgendwas. Also es war immer, die Alben waren immer, das einzige Konzept war, dass es halt immer ganz schönes Kuddelmuddel sein sollte. Also ganz viel Abwechslung, ganz viel Durcheinander. Ich mag es auch nicht so gerne, also ich mag es bei anderen schon ganz gerne oder höre Sachen, die auch mehr aus einem Guss sind, kann ich auch schon mal hören. Aber das geht auch meist nicht über eine EP hinaus, so, ne? Aber für mich selber mochte ich das schon, das sollte schon diese verschrobene Videothek sein, wo alles krumm und schief und besonders und dann ist mal was komisch und dann ist mal das. Und das hat mir von Anfang an am besten gefallen und das habe ich auch immer so. Und es ist natürlich, funktioniert auch am leichtesten, weil ich dann natürlich nicht über 7 Songs irgendeine Geschichte erzählen muss. Das wollte ich eigentlich machen. Das sollte das jetzt auch das Album werden, was dann auch nur von einem produziert werden sollte. Also von Kenji hatte ich eigentlich das komplett zusammen. Mhm. Das hört man ja auf dem Song jetzt, auf dem Album jetzt. Da sind auch so, ist ja so ein Spoken Word Ding drauf und noch ein anderes. Also ich wollte jetzt eigentlich für das Ding so ein komplettes unpersönliches Fantasy-Ding machen, wo ich halt nur relativ extern erzähle oder mich in Rollen reinbegebe. Aber ich habe gemerkt, dass das verwabert sich halt, weil es ja trotzdem immer Sachen sind, die mir auch gefallen. Also wenn ich dann irgendwas schreibe, was so ein bisschen Fantasy ist, so ne, ich ziehe die Kapuze auf, weil mein Kopf aus Glas ist, dass man das Gehirn nicht sieht. Ne, das ist ja trotzdem so ein Bild, was ich halt mag, so was halt sowieso in den Kosmos reinpasst, da ich ja vorher nicht straighte Themensongs gemacht habe und immer mit irgendwelchen bisschen obskureren Bildern gearbeitet habe, war es dann auch wieder nicht weit genug weg. So, und außerdem hat es dann auch nicht Spaß. Ich will es ja dann doch so machen, wie es kommt. Ich will dann ja schon sehr doch aus dem Bauch heraus sein. Und wenn ich dann zwei Songs so mache und dann beim nächsten Mal einfach Bock habe, wieder irgendwas anderes zu sagen, so dann finde ich es auch doof, das jetzt zu verwerfen oder dann auch zu sagen, nee, das passt nicht rein.
Jetzt sind es letztendlich 4 unterschiedliche Produzenten geworden, also ein Team und 3 Einzelne. Ich würde gerne, eigentlich wollte ich ja was anderes fragen, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Samples. Generell, habe ich das richtig verstanden, dass die Samples für dich auch so ein atmosphärischer Ausgang dann immer sind? Also du bist dann nicht unbedingt in dem Film drin oder in dieser Situation, aber du assoziierst damit eine atmosphärische Ausgangssituation, auf der der Song aufbaut? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, dass der darauf aufbaut, nicht. Also das gibt's, glaube ich, ganz selten, dass ich wirklich um einen Sample herum. Also ich habe es schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann um die Hook-Samples, also über die gesungen, also muss ja unterscheiden zwischen den Sprachsamples, die immer aus irgendwelchen Serien und Filmen sind, und irgendwelche Hook-Samples, also Gesangssamples. Das ist schon mal passiert, dass ich dann irgendwas hatte und das unbedingt verbraten wollte und das dann dazu geworden ist. Also bei Punks, Freaks, Kings war es zum Beispiel so, da weil ich diesen Sample von Schacke halt unbedingt als Hook machen wollte und dann ist das halt natürlich auch thematisch darum ein bisschen drum gestrickt worden. Ansonsten sind die einfach auch, ja, aber atmosphärisches Beiwerk. Also oft habe ich die Samples, also die ganzen Sprachsamples habe ich oft auch schon. Ich habe halt einen hier einen Ordner oder ich fange dann auch an oder habe im Handy eine Liste, dass ich halt eh immer weiß, was mir als Spruch was bedeutet. Und da ist ja natürlich auch ein lyrische Atmosphäre, was der dann aussagt, was mir was bedeutet. Ja, ist ja auch eine Atmosphäre so. Und dann fügt sich das eigentlich mehr zusammen. Und ich gucke dann immer so, das passt nicht. Muss ich da noch ein Sample haben oder nicht? Und bei der letzten Single über das Asylantending, so ein Spruch über Ehrlichkeit und du bist ein unheimlich angenehmer Mensch, dem man halt die Wahrheit erzählen will, so, wo ich sage, ja, okay, das passt halt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ja, das ist dann total schön.
Bei diesem Spoken Word Sample, das du jetzt gerade, wobei es ist ja dann kein Sample, es ist ja eigentlich ein kompletter Song, also das ist ein kompletter Track. Hast du da so diesen Hall drauf gelegt? Ja, ne, nehme ich an. Da ist so ein ganz irrer Hall drauf, so ein ganz seltsames Zittern, das irgendwie, und ich weiß nicht, ob du das bewusst gemacht hast, aber ich gehe mal davon aus, das macht aus dieser Person, die das vorträgt, so eine, das klingt so Cyborg-mäßig. Also es ist ja inhaltlich, ja. Ist es ja sehr kühl und ich will nicht sagen menschenverachtend, aber so menschenfeindlich ist es ja inhaltlich. Das stellt quasi, um es jetzt mal zusammenzufassen, definiert oder stellt eine Definition auf, was eine Störzone sein kann und unter anderem auch ein Mensch, wenn er einfach Probleme macht, weil er Probleme hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob du das jetzt bewusst so gemacht hast. Also legst du auch bei den Samples einen gewissen Wert drauf, dass du sagst, okay, die Stimme pitche ich jetzt. Manchmal muss es natürlich auch machen, so wie bei Raus, glaube ich, heißt der Song. Da hattest du ja Can I Play With Madness von Iron Maiden drauf. Da musst du natürlich gucken, dass die das dann nicht rausfischen irgendwie und von dir Geld haben wollen. Aber also wie liebevoll gehst du mit diesen Samples um? Ich glaube nicht, dass du dir einfach was rausnimmst und fertig.
Kai Alben macht das halt J-Bass, der das mischt und mastert. Ne, der ist auch vom Presi der Producer und Mitmacher und wir kennen uns auch schon länger. Also meistens und vorher hat das halt Hero MA gemacht. Die wissen halt, da ich eigentlich auch immer sehr nervig oder anstrengend sein kann in den Sachen, wie ich es dann haben will, ne, hat den einen Vorteil, wenn man dann länger zusammenarbeitet, die wissen schon, worauf es hinausläuft, ne, dass ich dann immer sage, so, das muss noch verzerrter oder das muss noch komischer oder das muss noch irgendwie bla sein, dass sie es dann meist eh von alleine machen schon und dass sie auch wissen, was zu meinem Style passt. Sonst sage ich halt meist auch mal so, da hätte ich jetzt mehr Delay oder ein bisschen mehr Reverb oder kannst du das ein bisschen distorten, kaputt machen, so dass das ein bisschen radiomäßig oder ein bisschen dingsmäßig klingt. Aber die kommen auch teilweise dann schon mit den Ideen, haben gesagt so, ne, hier habe ich das mal so gemacht, das ist total cool. Aber ich meinte jetzt mit dem Spoken Word, den meinte ich nicht diesen Skit, diesen Störzone-Skit meintest du jetzt gerade. Das bin ich gar nicht. Das ist ein Kumpel aus Köln.
Ja, dass du das nicht bist, war mir klar. Ich dachte, das wäre ein offizieller Vortrag gewesen. Du sagst jetzt ein Kumpel aus Köln?
Ja, das ist ein sehr guter Freund aus Köln. Wo ich einfach nur Bock hatte, den zu fragen, zu sagen, ich hätte gern einfach, dass du auf meinem Album bist. Irgendwie. Ne, der ist kein Musiker, der ist kein, also der hat früher aufgelegt, selber Partys gemacht so und ist halt einfach ein mega geiler Typ. Wollt einfach, dass der irgendwie dabei ist. Er hat gesagt, mach irgendwas. Witzig, dass der so einen Impact hat, dass wir auf jeden Fall in zwei Interviews schon zweimal drüber gesprochen haben. Normalerweise ist sowas immer dann, geht sowas eigentlich auch voll oft unter, dass ich das eigentlich schon viel gemacht habe, immer irgendwas. Dann ist aber komischerweise untergegangen. Nee, ich meinte, ich glaube, das ist der letzte Song, wo das wirklich nur so Spoken Word-mäßig ist.
Ja, und witzig, dass du jetzt sagst, dass es ein Freund von dir ist, weil ich habe mir sofort vorgestellt, muss ich überlegen, wie der heißt. Und zwar hier der Buddy von Peter Lustig. Heißt er Paschulke? Hermann Paschulke, kennst du den?
Ja.
So jemanden habe ich mir vorgestellt.
Nein, das ist so alt ist er nicht.
Ich habe mir so jemanden vorgestellt. Oder der immer, wie heißen denn diese Sessions? Das sind irgend so, oh, mir fällt es gerade nicht ein, da liest auch einer immer so sitzend in einem Ohrensessel was vor. Ich habe mir seltsamerweise eine dicke alte Person vorgestellt. Das ist aber sehr interessant, weil es wahrscheinlich auch vom Inhaltlichen kommt, dass ich mir irgendwie dachte, das liest eine Person vor, die, ja, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, die einfach ein bisschen entweder ein totaler Nerd oder Geek ist, also wirklich sehr theoretisch und faktisch daran geht, ohne irgendwelche Emotionen, oder eine Person, die einfach viele viele Privilegien hat, ohne sich darüber bewusst zu sein. Das ist jetzt voll interessant, dass du sagst, ich war mir sicher, das ist eine Person, die sich sehr mit dem Text identifiziert.
Ja, tut's mir auch. Also das ist mir böse, dass das, also der heißt Live. Das ist so ein Name, Streetlife. Ich glaube, als DJ hieß dann Highlife. Aha. Das Lustige ist, dass es keins von beiden ist. Also, das ist einfach, ne, kenn ich lange, auch so von anderen Hobbys, und er ist halt mega special Person. Wenn man dann irgendwie auf Partys immer so Stories erzählt, so die extremsten Stories sind mit ihm, ne, er ist ein totaler liebevoller Chaot, auch nicht, also, ne, ist natürlich auch ein gestandener, erwachsener Mann, genau wie ich. Aber der halt auch immer einfach ein total wilder Typ war und mit dem man ganz viele wilde Sachen machen konnte und auch gemacht hat. Und der halt auch von, ja, total, total Ausnahmecharaktere ist, so von Quirligkeit und, ja, Beklopptheit auch so ein bisschen. Also der ist so mega unique, so. Und der hat ja auch, finde ich, eine sehr besondere Stimme, so ein bisschen. Mhm. Weder mega privilegiert, also außer, dass er ein total herzlicher und schlauer und künstlerischer Mensch ist, was ja das Wichtigste ist, also das mit dem Mensch. Aber ist jetzt weder groß in der Welt angekommen, so als etablierter sonst irgendwas Lyriker, noch irgendwie so ein kleiner Hausmeister. Also das ist
da einfach, bin ich jetzt, ohne dass du das jetzt irgendwie ausgeführt hast, komplett davon ausgegangen, als du gesagt hast, ein Freund von dir, da wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass es so eine Person ist, aber echt interessant. Also und mit identifizieren meinte ich jetzt, also klar, wahrscheinlich, wenn er diesen Beitrag gemacht hat für dich, auch auf freundschaftlicher Basis und du ihn unbedingt dabei haben wolltest, dann hat er sich natürlich damit identifiziert. Ich meinte jetzt so auch, wie eine Person, die diesen Text selbst geschrieben hat und der jetzt viel daran liegt, diesen Inhalt zu transportieren und da auch so voll dahinter zu stehen. So habe ich es jetzt gemeint. Aber okay. Sehr interessant.
Aber das, Entschuldigung, jetzt schon sagen, genau, das bin ich ja gar nicht drauf eingegangen. Das war aber so, dass er das, wenn ich das richtig erzähle, ich bin mir relativ sicher, dass er dann einfach durchgeguckt hat und er ein Buch hat, wo er sich Sachen notiert hat, die ihm einfach wichtig waren. Mhm. So, ne? Also ohne dann diesen Anspruch, dass man das irgendwo mal vorliest, sondern einfach nur, was ihm das und daraus ist das. Und ich glaube, er weiß selber nicht mehr, wo es her ist. Er hat sich einfach dann Sachen aufgeschrieben, die ihn irgendwie was bedeutet haben oder die er gut fand. So, und daraus hat er das dann, glaube ich, genommen. Mhm. So, also somit ist das schon eine hohe Identifikation. Also ich finde, wenn man Sachen macht, die keine Berechenbarkeit oder keine Nutzbarkeit hat, so, dann ist das ja eigentlich schon sehr selber. So, ne? Und dann hat man das schon sehr verinnerlicht. Und da bin ich ja schon in dem Sinne schon berechnender, indem ich mir irgendein Sample aufschreibe, weil ich den dann, natürlich weil ich den feiere, aber dass ich natürlich dann schon denke, so, ah, cool, da könnte ich einen geilen Song draus machen, an dem ich alle mega feiern.
Du hast vorhin ganz kurz, du hast es so ein bisschen abgeschwächt, aber du hast das Wort Kunst benutzt. Also wolltest es nicht so wirklich mit dir in Verbindung bringen. Du hast jetzt bei dem Song Schweinesonne und auf dem Album Disco im Dunkeln hast du einen Song, der heißt Dr. Schlingensief. Und ich denke mal, das bezieht sich auf den Theater und leider verstorbenen Theater- und Filmregisseur Christoph Schlingensief. Und du sagst quasi, du bist Schlingensief in nicht so cool. Und ich finde den auch super interessant. Und mich würde mal interessieren, was so dein Blick auf die Person Schlingensief ist. Oder ja, wenn du sagst, nicht so cool, muss ja irgendwas geben, was du an ihm ziemlich cool findest.
Ja, das ist auch da wieder so einfach eine Verlinkung für mich. Also ich habe damals in Köln in der Videothek gearbeitet. Und da war so sehr viel Background. Also dass man ja, dass ich ja generell auch so ein bisschen nerdy bin und generell auch Sachen sammle und nicht in Sachen reinfuchse oder... Da kam nochmal so eine spezielle Komponente dazu. Also ich wollte halt immer in der Videothek arbeiten, halt auch so aus Fanboy-Sicht. Und bin ja auch einfach so ein leidenschaftlicher Fanboy, aber eher auch von, sag ich mal, eventuell sogar ein bisschen mainstreamigeren Sachen oder einfacheren Sachen. Ne? Und das hat sich dann aber auch Stück für Stück einfach auf und ausgebaut, so, ne, dass du mit 25 so oder so ein Dreh, dass man dann natürlich, dass das auch alles noch intensiver wurde und man dann halt auch krassere Sachen geguckt hat. Also nachdem so ganze Serienkiller und so Sachen, kamen dann halt auch sehr viele Sachen, die, also so ganzen Arthouse-Sachen und Sachen, die halt schon deutlich einen künstlerischen oder deeperen und weirderen Anspruch haben. So, und da gab es keine Videothek, die war halt so der Inbegriff einer super geilen Nerd, Freak, aber auch Videothek, aber auch im Sinne, dass da halt sehr viel, das war halt nicht irgendwie das so den Karate, Trash, irgendwas, Film, den dann keiner kannte, also von der Nerdiness, um Nerdiness zu sein oder um Nerdy zu sein, sondern wo halt einfach auch künstlerisches Potenzial, also diese Kunst-Nerdiness, ne, so Achternbusch und Schlingensief und alles nach, da war auch dann alles nach Regisseuren geordnet oder nach Schauspielern und die halt Otto Normalbürger nicht ansatzweise kennen, so, und da habe ich dann Schlingensief im selben Atemzug kennengelernt und dann hat er ja auch diese Doku gemacht, ich glaube als Dr. Schlingensief, als ich den Song geschrieben habe, hatte ich mir damals, er hat ja über seine Krebserkrankung noch Tagebuch geführt auf seiner Webseite, meine ich, das fand ich unheimlich spannend. Die Produkte, die er gemacht hat, da konnte ich nicht immer was mit anfangen, ich habe jetzt auch, ich glaube auf Netflix ist jetzt auch gerade eine Doku über ihn.
Oh echt?
Habe ich jetzt nochmal geguckt.
Mhm. Wusste ich gar nicht, interessant, ja.
Ja, ist aber... sehr schwer, also von den Filmen ist es sehr schwer zu ertragen oder zu verstehen und umzusetzen, aber warum es mich dann halt doch wieder so geht, das ist halt, ne, Querverweis auf diese Berechenbarkeit. Leuten, denen man halt wirklich abnimmt, dass sie to the fullest Künstler sind, also, ne, also so leidenschaftliche Menschen sind, die einfach irgendwas wollen und sagen und können und müssen und das halt auch irgendwie was Potenzial hat, und ich finde, er war so ein Inbegriff davon, der immer für mich dafür halt stand, ne, wo man einfach spürt, da ist was. Es gibt halt Leute, die sind halt dafür vorgesehen, Barkassenfilialleiter zu werden, was überhaupt nicht diskreditierlich gemeint ist, sondern total ehrlich, weil so funktioniert's ja auch nur, ne, oder Polizist oder was auch immer. Und es gibt halt Leute, die haben halt diesen Spirit, künstlerisch zu sein, so, und er ist da für mich der Inbegriff, aber ich würde mich dann da deswegen, also ich habe nicht gesagt, ich bin so cool, ich bin nicht so schlau und nicht so konzentriert, ne, wie er, so, und er, der wirklich die Ruhe oder die Ausdauer hat, was zu erschaffen.
Singst du nicht, ich bin Schlingensief in nicht so cool?
Ich sage, ich bin Schlingensief in nicht so schlau und nicht so konzentriert.
Komme ich denn jetzt auf nicht so cool? Seltsam.
Ja, weil das dasselbe ist, weil du findest, wenn man schlau und konzentriert ist, ist man voll cool.
Ja, interessant, zusammengefügt, ne? Also bei mir ist immer, wenn ich an Christoph Schlingensief denke, denke ich als allererstes an Helge Schneider, weil er die Karriere von Helge Schneider wesentlich angeschoben hat damals und ziemlich früh erkannt hat, dass in dem auch was steckt. Eigentlich quasi genau das, was du eben beschrieben hast. Was ich immer mit Christoph Schlingensief verbinde, und deshalb dachte ich, dass du vielleicht auch darauf hinaus willst, ist so diese pure Angst in seinen Augen, und du siehst in seinen Augen, dass die Welt an sich für ihn wahrscheinlich der absolute Horror sein muss, und er sich umschaut und denkt, wieso tut ihr alle nichts? Es gibt eine, bin ich vor kurzem relativ zufällig drüber gestolpert, und zwar gibt's auf YouTube eine ganz alte Folge von Der heiße Stuhl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war auf RTL so eine Streitsendung, und da war Angela Merkel sie saß quasi auf dem heißen Stuhl, damals noch ganz jung, und als ihre Kontrahenten waren unter anderem auch Christoph Schlingensief eingeladen, und da ging's irgendwie darum, wie blutig man in Filmen werden kann und so. Und da siehst du das ziemlich gut. Du siehst in seinen Augen wirklich die blanke Panik vor dieser Welt. Ich weiß nicht, wie viel davon Trip war, aber ich würde auch mal unterstellen, dass der einfach sehr viel verstanden hat und eben auch nicht verstanden hat, warum geratet ihr nicht alle in vollkommene Panik, wenn ihr euch hier umschaut und mal ein bisschen anfangt zu denken. Und das ist auch so immer so eine Grundstimmung bei deinen Alben, finde ich, dass man immer so denkt, Es könnte jetzt auch gleich kippen, aber tut's okay. Ja nicht.
Das ja, wenn, dann kippt's eher nach unten oder nach innen dann halt.
Ja, genau. Ja. Genau, schön, dass du es jetzt auch so sagst, weil ich meinte jetzt auch gar nicht kippen im Sinne von, jetzt wird's brutal oder jetzt wird's irgendwie wahnsinnig oder so, sondern man hat immer so das Gefühl, da balanciert irgendwie was und wie du gerade sagst, entweder machst du dann als Erzählender komplett zu oder du machst noch mehr auf oder der Song ist einfach vorbei oder so. Also man ist sich irgendwie nie so sicher, in welche Richtung geht's denn jetzt?
Und
das habe ich jetzt irgendwie, also das ist so meine Assoziation und da sehe ich so eine Parallele bei euch irgendwie.
Ja, wo du es sagst, also die letzteren Sachen habe ich ihn nicht so, also ich habe ihn halt immer als unheimlich drückend, nicht erdrückend, aber als unheimlich, er wollte die ganze Zeit was. Mhm. Aber nicht irgendwas. Naja, dass man ihm halt, ich glaube, das ist einfach so native. Also wenn ihm ist irgendwie so native, dass er was tun muss und irgendwie alles, was er sagt, ist so, so wenig berechnend und so wenig konzeptionell und so wenig, ne, also bei ihm kommt es halt wirklich komplett aus dem Bauch raus. Er ist halt komplett Bauch, dieser Mensch. Dieses mit der Anspannung, er hat ja zwischendurch doch, also wenn er in Interviews redet, hat er eine sehr angenehme Ruhe, finde ich eigentlich sogar. Mhm. Habe ich gar nicht so empfunden mit dieser Panik, aber er hat so eine ein unheimlich ehrliches Muss irgendwie, obwohl diese Wörter alle falsch sind. Wollen, müssen ist alles total falsch, weil es den Kern nicht trifft. Aber er hat so aus vollster Überzeugung verkörpert er für mich einfach eine Präsenz, dass das, was er macht und das ist, das gehört zu ihm dazu. Das ist so eine Präsenz. So, und das fand ich immer unheimlich spannend. Wie gesagt, von seinen Sachen würde ich mir nicht anmaßen, dass ich das alles verstehe und dass es ja auch sehr anstrengend ist oder dass ich das auch alles total super und knorke finde. Ich habe jetzt nicht die DVD-Sammlung und gucke mir die auch regelmäßig an.
Ich auch nicht. Und ich würde auch Panik gerne noch mal so ein bisschen revidieren. Panik, aber in seinen Augen habe ich das sehr oft. Und finde es gut, was du gesagt hast. Man hatte immer das Gefühl, er will was. Ich weiß nicht, kennst du diese beiden Folgen, wo er durch die Nacht mit Michelle Friedmann ist?
Nee, habe ich, glaube ich, nicht geguckt. Also ich weiß, dass es die gibt, aber habe ich nicht.
Also, aber Michelle Friedmann sagte ja garantiert auch was, hat ja auch so eine sehr dringliche Art und auch so, eigentlich kann man auch sagen, einer, der sowas, der will was von dir, der will was vom Leben, der will was von dir und das ist auch ultra anstrengend, aber irgendwie auch so inspirierend und so, ja, schon fast süchtig macht und man hofft ja auf so eine Person zu treffen, die irgendwas will von einem, so wirklich, weißt du? Und die beiden dann zusammen, das ist echt schon so, also so eine ganz, ganz krasse Stimmung zwischen den beiden. Und wie gesagt, auch mit dem Berg kann ich wenig anfangen, aber ihn als Person, so fand ich auch immer sehr interessant.
Ja.
Wow, ich habe noch sau viele Sachen. Ich hoffe, du hast noch Zeit, weil ich habe echt noch viele.
Ja.
Lass uns mal weitermachen mit dem Song Katzengott. Weil
wenn du nicht alles rausschneidest.
Nee, natürlich nicht. Außer das, wo du halt eben kurz weg warst. Und ich habe dich jetzt auch so ein bisschen leiser drehen müssen, weil du teilweise so laut warst, dann schneidest du manchmal Wörter ab. Das kann sein, dass ich da auch was schneide. Nee, es wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt 2 Stunden aufnehme und dann schneide ich raus. Nee. Es gibt einen Song, der heißt Katzengott. Ich glaube, das ist sogar der letzte Song. Und natürlich habe ich recherchiert. Und wie gesagt, entweder unterstelle ich dir das jetzt oder es ist wirklich so, vielleicht bezieht es sich auf die ägyptische Katzengöttin. Bastet. Oder bin ich komplett falsch? Die Tochter von Re,
nö,
die zornig und sanft war und den Zorn quasi ja dann abgespalten hat, also sich quasi der Wut entledigt hat und das an eine andere Göttin, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie die heißt, Satschmet, glaube ich. Also sie hat quasi ihre Wut abgespalten. Und dann liegt natürlich die Frage auf der Hand, möchtest du deine Wut gerne loswerden? Ist das etwas, dem du dich gerne entledigen würdest?
Muss ich auch wieder ja oder ja und nein sagen. Also, naja, sowieso für alles gilt, ne, die Dosis macht das Gift. Ich habe sehr viel neue Wut in mir. Ich bin froh, dass ich sehr viel alte Wut nicht mehr in mir habe. Weiß gar nicht, ob das Wut war. Nee, es hat leider auch da, muss ich enttäuschen, nicht den hochlyrisch Verlinkung, sondern es ist einfach nur ein Bild, was ich dann sehr oft habe, weil Katzen halt, also erstmal bin ich ein großer Katzenfan, sind halt auch in verschiedenen Religionen und Sichtweisen oder Fantasy-Romanen halt einfach dieses Bild haben und für mich eine Katze doch in ihrer sowohl Eigenwilligkeit als auch in ihrer Sanftheit oder Ästhetik für mich einfach aus dem Bauch heraus sehr stark für etwas steht, wo ich sage, ich glaube zwar nicht an irgendwelche Götter und No Gods, No Masters, ne, aber wo ich sage, das wäre so ein Bild, wo ich schaffe, mich dem hinzugeben, Also, ne, das ist ja auch sehr viel so lyrisches Bauchwirrwarr, wo ich dann einfach auch nur versuche, irgendwelche Emotionen auszudrücken, was total Banane sein kann, aber was es für mich dann gut anhört. Deswegen ist es dann doch auch so, dass mich das Bild einer Katzengöttin etwas ist, was ich unheimlich gut annehmen kann, wo ich sagen kann, hier könnte ich mich fallen lassen. Mhm. Ich würde einer Katze als Göttin vertrauen, natürlich assoziativ. Ja, so, und da das Ganze, das ist ja dieser Spoken Word Song, der dann ja auch eher verschwurbelter oder fantasymäßiger ist, dazu hat es dann einfach gut gepasst. So, und es löst sich ja dann, ich glaube, es beginnt ja auch mit zwei Katzen und endet mit zwei Katzen oder mhm. war das so? Nee. Also da in dem Fall ist es dann kein Querverweis, sondern es ist halt wirklich einfach nur ein Versuch, so mein Gefühl da oder mein Fantasy-Gefühl, was ich dann selber brauche, um in diese Stimmung zu kommen, dazu manifestieren.
Du hast jetzt eben so ein bisschen angedeutet, dass du quasi, du hast dann gesagt, das ist doch keine Wut, aber quasi, dass du dich verändert hast, dass sich dein Charakter verändert hat. Und natürlich, wenn jemand so intim textet wie du und wirklich, ich würde mal sagen, zu 99% autobiografisch textet, dann, wobei es vielleicht zu viel, sagen wir mal 90%, dann spricht man ja oft von Musik als Therapie. Aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil Therapie ist ja, zum einen findet das in einem geschützten Raum statt und wenn du das nach außen gibst, ist es ja irgendwie nicht mehr so ein geschützter Raum und es ist ja meistens auch geführt. Wie stehst du dazu? Sagst du sowas? Musik ist für mich Therapie oder ohne Musik wäre ich nicht, also wobei das sind ja zwei verschiedene Sachen, aber kannst du da was mit anfangen, mit dieser Musik als Therapie-Assoziation?
Ich kann damit was anfangen, dass ich das verstehen kann, aber nicht in der geradlinigen Sache, dass also das mag für viele Leute so funktionieren, dass du dann dich traust in der Musik und auch das bei mir auch prozentual, wenn es auch ein kleinerer Anteil ist, dass man halt lernt, in der Musik dann Sachen auszudrücken, sich selber zu sagen und dadurch anzunehmen. Das glaube ich, dass das bei vielen, das glaube ich auch einem Kontra K vielleicht früher mal oder wer auch immer sowas immer sagt, solche Sprüche, Musik ist Therapie. Mhm. Den glaube ich das auch, dass sie es vielleicht dann schaffen, in dem Kontext halt mal endlich über ihren verstorbenen Vater nachzudenken. Ne, also alles nicht abwertend gemeint. Mhm. Also, sondern darauf, dass manche Menschen das halt nicht so viel machen, ist ja auch ganz gut. Ne, vielleicht, wenn sie nicht das Bedürfnis haben oder kein Leid dahinter steckt. Aber das geht halt in alle Richtungen, so wie alle Sachen. Also es kann mir helfen, es kann in meinem Falle auch Sachen total verschlimmern, weil man sich halt auch in Sachen dann reingräbt. Also ne, es war ja dann vorher so, dass ich, der Anfangsschritt war so, dass ich halt da gemerkt habe, okay, ich habe hier eine Stelle, wo ich auch über meine Gefühle, die zwar mir immer präsent waren, aber wo ich, sage ich mal, nicht immer den besten, nicht einen Ansprechpartner gehabt habe. Ich bin ja trotzdem in meiner Welt groß geworden. Ich habe zwar nie mit irgendwelchen Macho-Dudes rumgehangen, so, aber dass man wirklich alle Gefühle auch wirklich sich traut, jemand anders anzuvertrauen und so. Mhm. Ne, und dass da Sachen, ich dann schon gemerkt habe, ah krass, ich habe das ja einfach ausgesprochen, ich habe es einfach auf den Text gemacht und es ist irgendwie nichts passiert. Ne, wo das Gefühl war, ah ja, ich mache das jetzt einfach und ne und kann es dadurch reflektieren, nur für mich alleine. Dadurch, dass es dann da ist, nur für mich, ich habe das sowieso immer komplett ausgeblendet und dazu ist die Bubble ja noch überschaubar, dass ich da irgendwie ein krasses Feedback von außen bekomme. Ne? Also dadurch war das ja mit der Maskierung und dem Künstlernamen, das war ja auch immer so, dass ich da die Freiheit habe und es von Anfang an auch so war, dass ich nicht wirklich gedacht habe, dass das irgendjemand richtig krass juckt. Natürlich war ich wieder so egozentrisch, dass ich natürlich wollte, dass es irgendjemand juckt, aber es nicht gedacht hätte. So. Und sagst du ja auch selber noch, oder es ist ja auch einfach so, dass ich merke, dafür, dass ich dann trotzdem schon 10 Jahre Mucke mache, auch mit Label, sind natürlich andere auf einem ganz anderen Status. So. Auch das Feedback, was ich bekomme, das kriege ich dann über eine Instagram-Nachricht oder über ein Facebook-Ding von einer Privatperson, die mir schreibt, du, das hat mir so mega viel bedeutet, ich habe mir jetzt die Line tätowiert oder mir eine Geschichte erzählt. Das ist ja auch nicht die Welt da draußen. Also das ist ein Teil davon, aber das ist ja auch sehr bubbelig. So, und somit ist der Umkehrschluss, dass ich sage, die Welt reagiert auf mich oder ich reflektiere mein Werk anhand der Welt, ja gar nicht gegeben. Das ist immer alles noch eine Nische, das ist alles so wie abends irgendwie mit 3 Bierchen im Dunkeln einen Film gucken, wo man am nächsten Tag nicht mehr weiß, war das jetzt auch real? Ja. Ich glaube, ich habe am Anfang einen Teil von deiner Frage irgendwie nicht beantwortet, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr.
Du hast schon dafür den Anfang von der Frage beantwortet, die ich eigentlich erst danach stellen wollte. Und zwar hast du quasi so ein bisschen angespielt auf
Ach, Therapie. Entschuldigung, ja, Therapie genau, und genau. Dings hast du, genau, das hast du gefragt.
Ja.
Ja, also Therapie ist die Therapie. Und Therapie ist sehr gut. Jeder, den man Ansatz hat, gerne Therapie machen. Es tut gut, es rettet Leben, kann ich nur sagen. Genau, ansonsten ist es so, dass es halt, ne, das kann helfen, es kann dich aber auch komplett zerstören. Ne, du kannst dich da in eine Welt reingraben und dir da plötzlich selber Sachen irgendwie andichten oder selber dann egomäßig oder charakterlich irgendwie abdriften und dich verbohren und somit kann es mindestens genauso viel schaden, wie es auch helfen kann. Es ist einfach nur, ne, guns don't kill people. Es ist immer, wie du es benutzt und was du machst und deswegen ist es fair. Ne?
Ja. In welchem Zusammenhang steht denn deine Anonymität, auf die du ja schon Wert legst? Also ich denke, wer dich kennt, wird dich an der Stimme erkennen und an den Augen, die man oft sieht. Aber du versuchst ja, dass man dich möglichst nicht sieht, wo ich jetzt seltsamerweise auf YouTube, war das mit Boogie, glaube ich. Da haben die aber auch so wirklich so echt so sehr grobmotorisch dein Gesicht einfach mal so beschwert, wo ich mir dachte, ey, da mach doch wenigstens irgendeinen coolen Sticker drüber oder so ein bisschen feiner oder so. So ein, da hatte einer wirklich gar keinen Plan. Hat mich gewundert, dass so ein paar haben gesagt, oder haben nicht gesagt, haben halt dumm drunter geschrieben, so Leute, deren Gesicht ich nicht sehe, das höre ich mir gar nicht an. Und ich dachte mir, okay, ihr seht vielleicht nicht ihr Gesicht, sein Gesicht, aber hört mal zu. Ich glaube, die wenigsten KünstlerInnen geben so viel Preis. Und dann habe ich mir überlegt, wahrscheinlich könntest du das doch auch gar nicht so intim und offen sein und dich komplett zeigen. Also das eine bedingt doch das andere, oder?
Genau. Ja, so war es auch. Also am Anfang war es natürlich auch erstmal generell Scham, so dass man sagt, oh, ich rappe jetzt und ne, also zum einen macht's halt auch Spaß so, ne, das ich bin ja dann auch mit Sachen wie Kiss, ich bin ein leidenschaftlicher Kiss-Fan oder Slipknot oder generell so die Hidden Face Army gab's mal und so. Ja, oder ich bin da schon mit groß geworden, dass das auch einfach ein bisschen cool ist und cool wollte ich ja auch immer sein. Das war das eine. Also einerseits sollte es einfach eine Verbesserung sein. So, ich bin jetzt zwar nicht abstoßend hässlich, so, ich habe ja immerhin auch einen Mensch gefunden, der mich geheiratet hat, so, aber so, oder bin da auch im Einklang mit mir, habe meine Version von meiner Schönheit gefunden und auch glaub mir die auch. Aber es war natürlich auch immer ein großes Thema, irgendwie cool sein oder irgendwie, ne, das war der eine Teil. Der Rest kam dann dadurch. Also am Anfang war es ja auch alles ein bisschen funny und war es auch eher dann ein bisschen frecher. Da ging es ja so sehr, ich glaube, das erste Album, da waren noch nicht irgendwelche deepen Gedanken, wo ich sage, so, das traue ich mich nicht irgendjemand zu sagen, sondern war es eher, dass man halt irgendwelche Schimpfwörter benutzt oder irgendwelche krassen Sachen und frechen Sachen macht, wo man sich jetzt auch nicht, wo ich auch nicht will, dass ein eventueller Arbeitgeber das mitbekommt. Hm. Na, also es war ganz klar ein Verstecken und auch natürlich auch eine Form von Feigheit. So, aber die mir dann natürlich auch eine Basis geschafft haben, mich da in Ruhe ausloten und austoben zu können. Na, und dann finde ich das immer noch sehr gut, weil es dann jetzt im Umkehrschluss wieder genau das Gegenteil bedeutet, nämlich, dass ich mich als Persona da jetzt auch wieder rausnehmen kann oder sagen kann, okay, ich habe das mal aus einem totalen Ego-Problem herausgemacht und kann es jetzt mit einem inzwischen ganz guten, therapierten Ego auch so sehen, dass es eben eigentlich, also früher ging es im Endeffekt viel zu viel um mich als Antrieb und jetzt geht's ganz wenig um mich so und kann mich dann da auch wieder rausnehmen so und kann dann doch die Mucke und die Sache so für sich stehen lassen.
Mir ist das seltsamerweise gar nicht aufgefallen. Ich habe erst, ich glaube wirklich beim letzten Album, als ich ja zum ersten Mal auch eine Review über dich geschrieben habe, vorher kam ich nie in die Verlegenheit, das tun zu dürfen. Und da ist mir, selbst da ist mir gar nicht aufgefallen, dass man dich auf dem Bild gar nicht richtig sieht. Es ist mir wirklich erst so, ja, bei Interviews dann aufgefallen, der hat ja immer, und es gibt auch ein paar, wo man dich ein bisschen mehr sieht so. Aber ich fand es gar nicht entscheidend. Mhm. Ich finde es gar nicht wesentlich. Und ich glaube, das ist wirklich aufgrund der Tiefe, die in deinen Songs ist, dass ich von dir ein Bild habe und es ist kein optisches. Mhm. Du hast es geschafft, dass die Optik, also bei mir jetzt zumindest, komplett in den Hintergrund getreten ist. Also mir ist es total wumpe, wie du aussiehst. Ich könnte nur nicht mal sagen, ob du groß oder klein, dick oder dünn bist. Kann ich dir überhaupt nicht sagen. So, ich habe ein grobes Bild, aber dafür ein sehr, so ein sehr feine Skizze von deinem Charakter. Finde ich sehr interessant. Und das ist eigentlich bei mir jetzt, wo es jetzt drauf ankommt, gerade wenn es jetzt um Rap geht, dann finde ich, ja, ist die Person oder dieses Image außenrum ist mir dann relativ unwichtig. Es gibt zwei Songs auf dem Album, die ich richtig krass finde, am krassesten finde ich den Song Menschenfresser. Damit hast du quasi weitergespielt, was du, ich glaube, es war auch auf Disco im Dunkeln, bei dem Song Lovers Weepers, glaube ich, war das. Da hast du im Prinzip so, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch zusammenfasse, da habe ich mich jetzt nicht so richtig vorbereitet, aber du hast quasi die ersten Grundzüge von Sexualität oder von Begehrlichkeiten, die man hat, die dann natürlich manchmal auch, ohne jetzt das Wort pervers sagen zu wollen, aber die dann auch so ein bisschen ja experimentell sind, abgriffen. Andersartig. Man findet auf einmal, es gibt ja Leute, die sind, wie nennt man das, fiktiosexuell, Leute, die auf Comicfiguren stehen. Und man hat ja als Kind so zum Beispiel eine Freundin von mir, die stand auf Bibu aus der Sesamstraße. Oder ich fand auch irgendwelche Comicfiguren erstmal so cool und auch so ein bisschen so sexy, muss man jetzt einfach mal sagen. Und es ist ja quasi so, du hast da mit den Ansätzen so gespielt und auf Menschenfresser gehst du quasi darauf raus, jetzt auf dem neuen Album, dass man Leute verurteilt aufgrund oder dafür, was sie geworden sind, was nicht entschuldigt, wenn sie anderen Leuten durch die Persönlichkeit, die sie dann entwickelt haben, Schmerzen oder Leid zufügen, aber sich keine Gedanken drüber macht, warum die so geworden sind. Es geht quasi um dieses Täter-Opfer-Prinzip. Und der Song hat mich richtig krass gekriegt, also musikalisch und auch inhaltlich. Und ich habe gerade jetzt auch im Zuge der Pandemie so ein bisschen drüber nachgedacht. Du sprichst dann am Schluss so ein paar Institutionen an, die oder Gelder, die nicht freigegeben werden für Institutionen, die deshalb vielleicht auch gar nicht mehr bestehen, die vor 20, 30 Jahren da vielleicht noch helfend tätig waren. Erstmal liege ich da richtig mit diesem Link, den ich jetzt gemacht habe, zwischen den beiden Songs. Und was war der Auslöser dafür?
Also wenn, dann war es auch kein beabsichtigter Link. Die Beschreibung ist soweit richtig. Also ne, bei Lovers Weepers geht es halt mehr um eine Angst vor einer eigenen Extremität, die ja sonst in anderen Sachen schon mehr auf Substanzen bezogen sind. Ne? Aber in dem Fall halt, hast du schon gut gesagt, ich will das eigentlich, das sind so Sachen, die ich eigentlich auch gerne ruhen lassen würde. Aber weiter bei Menschenfresser Menschen, ich verstehe, dass man diesen Link zieht und eigentlich ist der auch da. Ich spreche den ja auch relativ extrem an oder ich spreche den schon teilweise an. Ne? Also diese Extreme spreche ich auch an. Ne? Aber es ist ja dann wirklich der Nazi, die Hure, das Kinderfickerschwein. Okay, nee, eigentlich, also grundsätzlich von der Beschreibung hast du vollkommen recht. So, mir ging's, aber die Intuition jetzt für den Menschenfresser Menschen war halt einfach, dass ich dieses plakative Bild gar nicht von mir selber, also dass ich mich selber da so opfermäßig falsch verstanden fühle oder nicht dann so sehr in Sachen wiedererkenne, in diesen Verhaltensweisen, wie es eigentlich vorher bei den ganzen Songs waren, wo ich eigentlich immer sehr autobiografisch geschrieben habe, sondern da halt eigentlich von außen ich ja auch meine eigenen psychischen Issues habe, noch stärker hatte und das auch mitbekommen habe in Therapie, in der Klinik, wo auch Extreme stattfinden, wo man in Geschichten reinkommt und wo es immer so ist, dass es immer zwei Sichtweisen gibt, nicht im Sinne, wie man das beurteilt. Ja, dass man sagt, das, was dabei rauskommt, dass das schlimm ist. Natürlich ist das alles schlimm. Aber das ist halt diese plakative Beurteilung der Gesellschaft von Bösewichten oder von schlimmen Menschen. Ne? Also so dieses Beispiel im Knast, ne, diese Knastfilme, die Gangsterfilme. Wer ist der Schlimmste im Knast? Der Kinderficker. Ist immer, da können sich alle drauf einigen, das ist schlimm. Und das ist auch sehr schlimm. So, aber du hast dann teilweise Leute, die wegen Vergewaltigung, wegen zehnfacher Vergewaltigung im Knast sitzen. Und du hast einen Pädophilen. So, ich will hier, wie gesagt, ne, ganz wichtig, niemanden in Schutz nehmen in dem Sinne. So, aber dass dieses Instrumentalisieren von Feindbildern ist tödlich und ist zum Kotzen und ist auch unfassbar doppelmoralisch und Quatsch mit Soße. Weil niemand kommt als Nazi auf die Welt, niemand kommt als Pädophiler auf die Welt, niemand kommt als Schläger auf die Welt. Ne, Hure war in dem Sinne auch nur plakativ, ist ja nicht verachtend, diesen Job auszuführen, das ist ja nicht so. Oder ne, den passt sie nicht so ganz da rein. Ne, eine Prostituierte in dem Sinne ist ja kein, macht ja in dem Sinne nichts falsch. Einfach auch aus dem Grund, dass es einen ja auch nicht weiterbringt. Also es bringt einen ja nicht weiter zu sagen, guck mal, das ist der Bösewicht, ne? Mal den Teufel an die Wand und dann guck ihn dir an. So, dass du, das ist halt unheimlich feige. So, und es bin mir sicher, dass die Leute, die es am plakativsten machen, die Leute sind, die halt selber unfassbar viel Dreck am Stecken haben. Indem man halt sagt, das ist der Nazi und das ist der und das ist der und das ist der und ne, ich will nicht unbedingt für Verständnis für Täter werben, aber ich will für das Verständnis der Strukturen, was einen dahin bringt, werben. Also dass man einfach von diesen Rollenbildern wegkommt. Wenn man sagt, in anderer Instanz arbeiten wir zum Glück dagegen, gegen diese Verallgemeinerung, sei es nach Rasse, sei es nach Aussehen, sei es nach was auch immer, nach Zugehörigkeit. Da sind wir gerade gut am Start, zu sagen, diese Verallgemeinerung schaden Menschen, wenn es dann nach Rasse und nach Hautfarbe und nach irgendwas ist. In anderer Instanz ist es aber auch so, dass man halt sagt, so du bist das und das ist das und es gibt halt einen Bösewicht, der ist auf die Welt gekommen wie Satan oder Jesus persönlich und ist halt ein AfD-Wähler geworden. Das bringt uns nicht weiter. So, weil wenn ich das Problem lösen will, wenn ich gucken will, dann muss ich ja trotzdem vorbeugen und dann muss ich ja trotzdem gucken, wie wird man das und was ist da passiert. Na, deswegen muss ich den jetzt nicht lieb haben und muss dem auch alles entschuldigen, was der macht. So, darum geht's überhaupt nicht. Natürlich deutlich 3 Stufen nach außen gegangen. So, und deswegen habe ich ja im Song auch gesagt, dass man das kannst du auch machen. So, und gerade wenn du Betroffener bist, dann würde ich dir nie vorwerfen. Du darfst ausrasten, du darfst den auch zusammenschlagen. Du darfst den auch töten. So, nicht, dass du es darfst, aber ich würde es menschlich verstehen. Es ist jemand, der Leid erfahren hat, der häusliche Gewalt seit Jahren ertragen muss, der, ich will es jetzt nicht, will jetzt hier nicht triggern, so, ne? Aber da ist auch ganz viel Potenzial und menschliches Verständnis für eine Überreaktion, für ganz viel Wut, Hass, Emotionen, die, aber wenn du das nicht hast, wenn du eigentlich in einer relativ guten, safen Basis sitzt, oder wer auch immer, es wäre gut, wenn da auch eine andere Sichtweise ist, im Sinne, um es halt vorzubeugen. Mindestens, dass man die Struktur versteht. Dass jemand, der sein, ja, ne, wir sind da ja schon bei. Wir verstehen ja auch, was mit den Amokläufern, wie die da hingekommen sind. Ne, dass das nicht irgendwelche wahnsinnigen Kids sind, die zu viel Computer gespielt haben. Ne, sondern dass das natürlich gesellschaftliche Strukturen sind. So, ne. Das hat mich halt immer geärgert irgendwie, dass man diesen plakativen Bösewicht so gesehen hat. Dazu habe ich schon genug Menschen kennengelernt und auch genug Menschen kennengelernt, die aus anderer Sicht schwierig waren. Ich war selber auch. Ich wollte eigentlich auch einen Song schreiben als Täter. So, dass ich auch selber von mir Sachen verstehe, wo ich Menschen wirklich unfassbar schlimm behandelt habe, aus meinem eigenen Defizit heraus. Da ich eigentlich nicht mehr so tief wirklich in persönlichen Sachen graben wollte, habe ich das jetzt nicht gemacht. Ich hätte es eigentlich auch gerne gemacht.
Ich glaube, das sind, wie du jetzt eben gesagt hast, auch so einfach, wahrscheinlich ist es auch so eine Art Schutz. Das sind so Schranken, die Endpunkte setzen. Zum Beispiel, dass Inhaftierte einfach sagen, derjenige, der das Kind missbraucht hat. Und ich will jetzt auch nicht zu sehr triggern, aber das ist auf jeden Fall der schlimmste von allen. Und das setzt auch einen Punkt in der Diskussion. Man muss sich dann mit gewissen Dingen nicht mehr auseinandersetzen. Und manchmal, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus so, manchmal hat man, das ergibt sich dann einfach so eine Erkenntnis, weil sich Dinge nacheinander fügen. Und ich hatte das vor kurzem, und zwar habe ich einen kleinen Fernsehbeitrag gesehen über diesen Fußballspieler, der kinderpornografische Inhalte hatte. Der hat die verbreitet und wurde von einer Frau, die er irgendwie auf Beziehungsbasis kennengelernt hat, die hat es dann mitgekriegt, dass er da irgendwelche Leidenschaften dafür hegt und hat dann quasi seine Überführung in die Wege geleitet. Und das endete dann damit, dass sie dann eine Geldstrafe zahlen musste. Und es war für die Leute quasi der schlimmste Aufhänger. Wieso muss sie denn jetzt eine Geldstrafe zahlen? Und wie du eben gesagt hast, natürlich ist es schlimm, dass sie eine Geldstrafe zahlen musste. Und er musste irgendwie gar nichts zahlen. Er hat irgendwie eine Bewährungsstrafe bekommen. Und für mich stand aber die ganze Zeit, und es wurde in dem Artikel gar nicht gesagt, für mich stand aber die ganze Zeit im Vordergrund, was passiert denn mit diesen Bildern? Was ist denn mit diesen Leuten, die da auf den Bildern sind? Was passiert denn mit denen? Und dann habe ich ein paar Tage später bin ich über Umwege auf Dokumentationen über multiple Persönlichkeiten gestoßen. Und da ist zum Beispiel der Auslöser, dass wirklich in deiner Kindheit über einen längeren Zeitraum da so was passiert sein muss, das dann quasi deine Persönlichkeit spaltet. Und das hat sich dann für mich in dem Moment zusammengefügt und ich dachte mir, der eigentliche Inhalt dieser Diskussion hätte eigentlich sein müssen, wir müssen jedes einzelne Opfer, das da jetzt auf irgendwelchen Bildern waren, aus dieser Situation befreien und zurückführen. Und es endete aber mit, ist ja eine Unverschämtheit, dass die 500 Euro bezahlen muss. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Es ist quasi so, man muss sich dann nicht damit beschäftigen, sondern die Diskussion endet, indem man sagt, okay, das ist in der Nahrungskette, ist das jetzt das Schlimmste, wie du sagst, Schwein, und damit ist es okay. Damit ist es dann für mich, wenn ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, eine andere Person auf irgendeine Art und Weise unterdrücke, aber nicht bis zum Äußersten gehe, dann bin ich ja, was heißt so, wow. Und die muss jetzt Geld bezahlen, ist ja ungerecht. Ja. Und deswegen dachte ich, es gibt vielleicht irgendeine Situation, oder irgendwas, was jetzt bei dir das ausgelöst hat. Aber anscheinend ist es bei dir auch so dieses generelle, ja, diese generelle Unverständnis, dass man einfach auch, das hat ja irgendwie auch was damit zu tun, wie man sich um Opfer generell kümmert. Opfer von was auch immer, die ja dann wieder das publizieren können, was sie erfahren haben, ne? Egal auf welcher Ebene jetzt.
Ja, das hat sich schon genährt aus verschiedenen Ereignissen. Ja, also es hat sich genährt aus Erfahrungen aus der Klinik. Es hat sich, also in, da hast du ja so Gruppentherapie, wo du natürlich auch die Geschichten der anderen mitbekommst, ne, wo du dann auch Umkehrschlüsse von deinem eigenen Bild hast, ne, was du von der Person erwartet hast, dann siehst du die Rückseite, wo du ständig merkst, also dass über Jahre ständig auch deine Bilder gebrochen werden, zum Glück auch, ne, weil dann entwickelt sich ja so eine Sensibilität in dieses Ding. Und für mich die Kernaussage von dem ganzen Ding ist ja sogar so weit, was vielleicht für einen normalen Menschen ein bisschen extremistisch klingt, es gibt keinen freien Willen. Ne? Also du hast keinen freien Willen in deinem Handeln, so, weil alles das ist nur ein Produkt deiner Erfahrungen, deiner Emotionen, alles das, was du gemacht hast. So, du hast dich nicht zu entscheiden. Also wenn du das Gefühl hast, du gehst jetzt auf ein, ja, stell dir vor, du hast halt einfach Stress irgendwo, ne? Egal in welcher Situation. Ob du dem jetzt eine haust oder ob du dem nicht eine haust, dass das deine Entscheidung ist. Auch so eine Vernunftentscheidung. Auch das ist nicht gegeben. So, das ist halt nur in welcher Filigranität 0,0000 sonst wo du Toleranz und Frust Verarbeitung gelernt hast. Das war das, worauf ich hinaus wollte, was für mich ein ganz klar, eine krasse Erkenntnis war. So, dass man das Gefühl hat, ja, okay, entscheide ich, kann mir die Ben & Jerry's Sorte aussuchen jetzt gerade, wo ich jetzt mehr Bock drauf hat, weil die haben keine emotionale Bindung, das ist einfach nur eine Geschmackssache. So, aber wie ich jetzt dir antworte, wie ich auf den Menschen reagiere, wie ich gleich auf meine Emotionen reagiere, wie ich mit den Emotionen umgehe, was ich gleich mache, um meine vielleicht Langeweile an diesem, was haben wir, Montag, zu verarbeiten. Ne? Also wenn ich über 18 bin vielleicht so, oder so, dann ist das alles so schon so ein krasses Konstrukt an Folgemechanismen, dass es im Endeffekt halt keinen wirklichen freien Willen gibt, sondern einfach nur eine immer weitere Entwicklung, wie so ein Baum.
Ich habe ein Beispiel, das jetzt total banal ist, das mir gerade gestern passiert und das bringt es vielleicht, lockert es auch ein bisschen auf. Das ist wirklich dumm, aber das ist genau das, was du eben gesagt hast. Und zwar gestern war ich spazieren und da kam mir eine Frau auf dem Fahrrad entgegen, lass die mal vielleicht so Ende 40, Anfang 50 gewesen sein. Die hat nichts gemacht, wir hatten einen kurzen Blick aus dem Blickkontakt und ich habe dann zu meiner Begleitung gesagt, ich hätte jetzt am liebsten gern vom Fahrrad getreten. Die hat mir nichts gemacht, aber das ist genau das, was du sagst. Die Frau hatte irgendwas in ihrem Gesicht, was ich irgendwie bei mir negativ mit irgendwas, die hat mir nichts getan und ich bin kein aggressiver Mensch. Und sie musste dann darüber auch lachen, weil ich sie natürlich niemals vom Fahrrad getreten hätte. Aber die, innerhalb von Bruchteil einer Sekunde hat die was bei mir ausgelöst und das war keine rationale Entscheidung. Das war irgendwas, was in mir abgelegt war, wo ich irgendwann mal eine Situation hatte mit einer Person, die der vielleicht ähnlich sah und es kann schon 40 Jahre, na, so lange nicht, aber kann schon lange zurückgelegen haben und ich weiß gar nicht, was es ist. Und darauf willst du ja quasi hinaus. Du weißt gar nicht, was du gesehen hast. Ein anderes Beispiel, es gibt einen Schauspieler, der heißt Pierre Augustinski, ist ein blonder Schauspieler mit großen Augen. Und als ich klein war, haben meine Eltern Tatort geschaut und mein Zimmer hat ans Wohnzimmer gegrenzt und ich habe durchs Schlüsselloch geguckt. Und der Mann hat damals in einem Tatort eine Frau mit einer Telefonschnur erdrosselt. Und irgendwie so Jahre später war der dann der Moderator einer Sat.1-Sendung, die hieß Mann, oh Mann. Und die war damals super angesagt. So, das war irgendwie, weiß nicht, so eine Dating-Show oder sowas. Ich konnte die nicht schauen, weil ich total Angst hatte vor dem Mann, der mir noch nie im Leben was gemacht hat. Und das war ja, das hatte ich ja jetzt noch abgespeichert, ne? Aber darauf willst du ja quasi hinaus. Du weißt gar nicht, was unbewusst bei dir abgeht und wie sich deine Entscheidungen und Vorlieben zusammensetzen.
Und da keiner, da man davon ausgeht, dass keiner böse auf die Welt kommt. Na, also du kannst mit einer psychischen Störung auf die Welt kommen, wie eine Schizophrenie, die aber auch begründet, dass es kein freier Wille ist. So, aber ne, niemand kommt absichtlich böse auf die Welt und macht dann was Böses. Also es gibt so in familiären so eine Kette, die mir geholfen hat. Es gab durch therapeutische Erkenntnisse eine Kette, wo ich das verstanden habe. Und es gab so den Background, dass mich das schon vorher auch gestört hat. Dass immer so dieses, ne, also dazu war ich selber viel zu oft auch einer von den Idioten. Nicht von den aggressiven Idioten, aber von den Idioten halt, die halt Sachen aus dummen Gründen gemacht haben und auch gesellschaftlich niederer eingeordnet, so, ne, bei den, wie gesagt, bei den Trotteln, so, und dass man so weiß, ja, das ist alles doch ein bisschen komplexer. So, und kein Mensch muss das aushalten. Kein Mensch muss aushalten, misshandelt zu werden. Kein Mensch muss aushalten, dass er nicht genug Liebe und Aufmerksamkeit und Wertschätzung, Wohlwollen und Förderung erhält. Wenn das nicht passiert, dann hat, es gibt keinen, das hat jetzt auch mal unser Gitarrist von Band gesagt, du hast als Mensch einfach kein fucking Recht. So, du hast ein Recht auf gar nichts. Du hast ein Recht auf nichts. Du hast, es wäre total schön, wenn es so wäre. Und menschlich und moralisch würde ich dir wünschen, dass dir alles Gute widerfährt. Aber es ist nichts gegeben. Wo steht das geschrieben? Also wir haben natürlich Gesetze gemacht, die das gesellschaftliche Verhalten untereinander regelt. Du sagst, wenn ich dich umbringe, ist das nicht cool. Und dann, das sollte ich auch nicht tun. Aber jetzt, ne, ich bin dann immer auf einer Stufe höher. Du hast kein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ne? Also ich hoffe, du verstehst das, was ich meine. Ich weiß, so im Sinne von Gott gegeben oder von was auch immer gegeben, du hast kein Recht, das einzufordern irgendwo. Ne, du kannst natürlich sagen, mir tut das weh und ich möchte das nicht. Und das sollte auch nicht sein. Aber es steht nirgendwo geschrieben. Und in dem Sinne, im Umkehrschluss ist da viel so, ja, so ein Verständnis dafür, dass wenn das passiert, wenn mir selber was passiert, also wenn ich Leid erfahre, wie ich damit umgehe, wie ich dieses Leid umsetze. Natürlich, wie gesagt, mit dem Hintergrund zu wissen, dass keiner böse auf die Welt kommt, dass alles das, was man Schlimmes tut, irgendeinen Hintergrund hat, den man auch nicht von jedem erwarten kann, dass man die Toleranz und die Ruhe oder auch die emotionale Ausgeglichenheit, um das zu verstehen und nachzuvollziehen. Aber trotzdem ist es ja so. Trotzdem hat es ja irgendwo einen Grund. Es ist alles eine Kette.
Was so bei dem Song für mich so am Ende steht, ist quasi so dieser riesengroße Spagat. Klar, du kannst dich hinstellen und kannst sagen, alle Nazis sind scheiße. Das stimmt auch, definitiv. Aber es wäre vielleicht auch gar nicht sinnvoll, mal von diesen Kindern in unsere Zukunft wegzugehen und einfach mal weiter vorne anzusetzen. Also, dass überhaupt nicht solche Sachen entstehen müssen, die der Gesellschaft dann letztendlich ja schaden. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Erzieher oder Erzieherin bist, tust du vielleicht, wenn du gut auf die Kinder achtest und gut auf die einwirkst, letztendlich mehr, als wenn du auf eine Demo gehst, wo du schreist Nazis raus. Weißt du, worauf ich hinaus will? So dieses ganzheitliche Sehen. Das ist so in dem Song, hast du das, finde ich, gut zusammengefasst.
Naja, es geht ja auch so ein bisschen, das hast du vorhin schon mal gesagt, da wollte ich auch nochmal drauf einhaken, dass ja auch unsere, das geht so ein bisschen auch in den Bereich der Cancel Culture, dass wir auch da natürlich wieder einfach keine Schwarz-Weiß-Antwort gibt. Es gibt teilweise einen sehr guten Grund und sehr wichtigen Grund zu canceln. Aber dass wir uns meiner Meinung nach, oder sehr viele meinen, ist jetzt nichts Individuelles oder mega Schlaues, so, aber wir werden immer twitteriger. Der Diskurs wird immer kleiner, immer kleiner. Es sind nur noch Headlines. Alles wird immer kürzer. So, und alles, auch der ganze mediale Kontext, ja, um Sachen zu verstehen. War vor 10 Jahren schon schwierig, war vor 20 Jahren schon schwierig, aber das Gefühl, das wird immer schneller und hektischer. Und das Schmuckwerk außenrum, das man braucht, um eine Sache auch wirklich komplett zu verstehen, das ist sogar gegenläufig. Na, also es wird immer noch kürzer, so. Dann hast du wirklich, um eine Sache zu verstehen. Also theoretisch müsste es genau in die andere Richtung gehen. Wir müssten viel mehr noch mit einzelnen Sachen beschäftigen. Wir müssten viel mehr uns mit einem einzelnen Prozess. Warum bin ich denn jetzt unsicher mit der Jeans in meiner Klasse? Und wie fühlt sich dieser Liebeskummer denn an? Oder dass ich merke, es ist zwar meine Freundesklicke, aber trotzdem fällt mir immer einer ins Wort. Wir müssten ja besser werden, mindestens seit ich das weiß. Ich glaube nicht, dass es vorher schon besser war. So, nicht, um jetzt egozentrisch zu sein, aber theoretisch müssten wir uns ja viel mehr dahin entwickeln, noch filigraner zu werden. Wir werden aber viel, viel, viel kurz angebundener. Wir urteilen dann nach einer Headline und teilweise nach zwei Wörtern. So, und dann ist es natürlich gefährlich. Der Diskurs geht halt unfassbar verloren in ganz vielen Sachen. Und wir haben einfach gar keine Zeit für Diskurs oder haben auch keinen Bock auf Diskurs, weil wir ja doch durch Technik ein bisschen dahin erzogen wird, dass alles schnell und blinkend ist.
Ist schwierig. Ich kriege das jetzt auch gar nicht mehr hin, aber es gibt, glaube ich, mindestens 4 Arten, wie du mit Informationen umgehen kannst. Und irgendwie letztendlich führt ja alles dazu. Also wenn du zu viele Informationen hast, entweder gehst du zu sehr ins Detail. Das macht dich dann auch krank, weil du einfach dann ja die ganze Zeit am Abwägen bist. Ja, aber hier steht und da steht ja aber auch. Aber warte mal, hier könnte ich jetzt auch nochmal gucken, dass du dann quasi dich auch nicht entscheiden kannst, welche Sache du annimmst. Oder eben du machst an irgendeinem Punkt einen Schnitt. Und das ist natürlich das Einfachste, dass du einfach sagst so, okay, wow, das interessiert mich jetzt nicht, dann gehe ich weiter. Und das Schlimme sind ja auch noch diese, ich will es jetzt gar nicht mal auf Social Media beziehen. Ich glaube, es ist generell so, dass das in allen Bereichen so ist, dass da einfach eine grundsätzliche Überforderung ist und dass es wahrscheinlich der einfachste Weg ist, eben nicht zu filtern oder wenige tun das, dass sie versuchen zu filtern, weil du kannst es auch gar nicht mehr filtern. Wie sollst du das denn tun mit diesen vielen Sachen, die auf dich einprasseln? Du kannst ja gar keinen, du kannst kein Mosaik mehr daraus basteln. Du musst immer umstellen und immer irgendwas raus und du kannst dir kein komplettes Bild mehr herstellen. Und dann vergleichst du es mit jemand anderem und dann sagt er dir wieder was anderes. Deshalb glaube ich, ist es total schwierig, aber nichtsdestotrotz in so gesellschaftlichen Themen muss man es natürlich machen, wenn man da langfristig was erreichen will.
Ein kleines bisschen würde ich dir, glaube ich, widersprechen. Also nicht, dass es halt nicht geht. Also es fordert, es ist ja auch kein böser Dämon auf die Welt gekommen, der gesagt hat, so, guck mal, ich schaff dir jetzt hier von einem Mittelalterdorf, gehen wir jetzt plötzlich zu Disneyland, wo alles blinkt und blubt und riecht und schmeckt und knallt und Aber im Endeffekt ist es ja so. Also es wird ja alles immer kurzweiliger und impulsiver und anregender und das ist halt einfach so, das haben wir als Gesellschaft gemacht so, ne? Und das ist dann jetzt einfach so, da ist jetzt kein Bösewicht. Aber das eine Problem ist, dass wir uns ja trotzdem, also du hast jetzt zwei Beispiele nur gesagt, also der eine, der sich viel zu krass reingräbt, der Fanatist, ne, das ist natürlich bringt nichts. Der andere, der alles abblockt, ist natürlich auch nicht gut. Aber im Endeffekt ist ja eher das Problem, dass Leute halt aufgrund eines Tweets oder einer Headline sich dieselbe Meinung bilden, wie sie es vorher nach einem Buch gemacht haben. Da es ja in der Gesellschaft legitim zu sein scheint, sich so kurz und schnell eine, mindestens von der Überzeugung her, von dem Selbstbewusstsein dieser Meinung, diese zu bilden, wird es halt gemacht. Da ist es dann ja trotzdem jeder selber schuld zu sagen, ja, wenn ich trotzdem auf Insta hänge und auf Twitter hänge, dann habe ich schon relativ viel Speicher verbraucht. So, und wenn ich den ganzen Tag Zucker futter, dann habe ich halt auch das dementsprechende Körpergefühl. Ja, da bin ich aber auch ein bisschen selber schuld. So, und dann, ne, nur nicht, dass es halt verblendet wird. So, ich kann das machen. Ich kann das runterfahren. Ich kann auch sagen, okay, nachher höre ich mir ein gutes Album an. So, und dann gucke ich noch einen Film. Dann esse ich ein lecker Eis und rauche mir mal eine Kippe zwischendurch und guck mal einmal kurz, was auf Insta ist. Das kann ich machen. Und dann kann ich auch sagen, ich setze mich damit auseinander. Ich weiß, Maaßen der Vollidiot, der Vollidiot. Da versuche ich mir ein bisschen guten Content zu machen, aber das erfordert einfach in den heutigen Zeiten noch mehr Aufwand, als es sowieso schon gefordert hatte, auch früher schon. Früher, das klingt. Also du hast jetzt einfach 200.000 Impulse am Tag und vorher hattest du vielleicht 50.000 und da haben es die Leute auch schon nicht geschafft. Ist dann halt so, aber ich würde da auch nicht die Verantwortung absprechen, weil es ist ja machbar. Du musst ja deswegen nicht in den Wald ziehen, aber du kannst ja auch sagen, alles klar, ich mach mir die Struktur. So, ich guck mir jetzt nur, ich abonniere jetzt nur die Taz und die und das Thema schreibe ich mir mal auf, da wollte ich mal drüber lesen, wie ist das mit dem ägyptischen Katzengott, das mache ich mal in Ruhe. Es obliegt dem Menschen schon selber, ne? Klar, sind wir eine Gesellschaftserziehung, so, aber man kann schon doch auch noch mehr machen.
Ja, man kann das schon machen, aber du kommst nie auf ein gleiches Ergebnis und dann hast du ja wieder unterschiedlichen Stand. Also um jetzt mal in deinem Bild zu bleiben, wenn du jetzt im Disneyland geboren bist, dann... Der eine sagt, ich glaube, außer Disneyland gibt's noch was anderes. Lass mal Mittelalter gucken, wie die das da gemacht haben. Lass mal abgleichen. Dann sind wir vielleicht alle im Disneyland, ja. Aber ich fahre die ganze Zeit nur Achterbahn und dir wird vielleicht schlecht. Und deswegen hängst du die ganze Zeit am Zuckerwattenstand rum. Dann sind wir zwar beide im Disneyland, aber ich bin vielleicht auch mega unterfordert und du hast total Bock drauf, morgens um 8 aufzustehen und bis abends um 8 im Disneyland zu bleiben. Und ich bin nach einer Stunde total groggy. Also worauf ich hinaus will, das sind dann unterschiedliche Stände. Ich glaube jetzt, das mit diesem Informationen verarbeiten, da geht's gar nicht mal so, ich kriege jetzt, wie gesagt, nicht mehr alle vier hin. Ich kann dir da mal einen Link schicken, wenn es dich wirklich interessiert. So ein ganz kurzer Vortrag, wo so einer das klar. Sehr gut erklärt, wie diese vier Möglichkeiten sind, wie man Informationen abspeichern kann und für was man sich aufgrund welchem charakterlichen Grundausstattung so entscheidet. Und das eine ist ja das, was man machen kann, also was man so rein faktisch machen kann. Und das andere ist natürlich auch, was du jetzt mitbringst an Intellekt, an Zeit, an Umfeld und so weiter, an Vorbildung. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Aber ich wusste schon, wenn wir zwei uns unterhalten, kann es 5000 Stunden dauern. Und wir reden halt einfach mal so fast gar nicht über dein Album. Aber ist okay, oder? Wir reden ja doch über dein Album.
Ja. Mach mal deinen zweiten Teil. Nee, achso, aber ich will noch abschließend sagen, gut, du wolltest mir darauf hinaus, dass man, oder dir war so wichtig, dass man auch eine ähnliche Sichtweise hinbekommt. Also, dass ich sagen kann, ich habe eine Sichtweise und ich kann auch ungefähr annehmen, dass du dieselbe Sichtweise hast. Aber das kann man ja sowieso meistens nicht.
Ja, aber man sollte ja schon in eine ähnliche Sichtweise kommen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt beide
sagen, ja, klar.
Ich hänge den ganzen Tag bei Instagram rum, was jetzt vielleicht gar nicht stimmt, haben wir aber trotzdem vollkommen unterschiedliche Realitäten. Ich finde es immer total krass, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ich gehe jetzt zum Beispiel wandern und dann bin ich in irgendeinem kleinen Ort. Und dann passiert es mir regelmäßig, dass ich dann sage, das hier ist jetzt auch Deutschland. Und die nehmen auch an Wahlen teil und die haben einen ganz anderen Rhythmus und eine ganz andere Umgebung. Und wir sind hier jetzt an einem Dienstag und es wirkt auf mich wie ein Sonntag. Oder dann bin ich in einer größeren Stadt und sage, wow, das gehört auch zu Deutschland. Also schon sowas ganz Dummes, sowas ganz Banales. Also ich glaube, worauf ich hinaus will, dass man sehr oft davon ausgeht, dass man ähnliche Dinge oder dass man dazu neigt, sich auf Sachen zu einigen. Wie zum Beispiel, um jetzt wieder zurückzukommen zu dem Song, alle Männer, die Frauen schlagen, sind scheiße. Ja, sind sie auch. Mhm. Aber dann ist dann auch Schluss, weil für das andere hat man schon keinen Nerv mehr. Und da gibt's halt so ein paar Eckpunkte, auf die einigt man sich und das nennt man dann Gesellschaft. Und da werden solche Leute, die da halt nicht reinpassen, werden da drin rumgestoßen und in irgendeiner Ecke bleiben sie dann stehen. Und dann kann man schön weiter seinen Scheiß machen. Darauf willst du ja mit dem Song auch hinaus. Es geht ja quasi auch darum, dass ja eigentlich nur geguckt wird, wer ist wie tauglich fürs kapitalistische System, wer passt nicht in die Gesellschaft und tschüss. Also im Prinzip, vielleicht ist es auch nochmal ganz interessant, diesen, du würdest jetzt auch nie einen absoluten Unterschied machen zwischen gesund und krank. Also es gibt sehr viel dazwischen.
Ja, natürlich. Ja, also erstmal grundsätzlich haben wir alle 20% psychische Erkrankung in uns. Ja, das ist einfach von der Grundsache so. Das ist dann einfach nur, was trifft, welche Verlinkungen, welche Abläufe passieren. Klar, dass wenn man mit Substanzen arbeitet, aber Substanzen an sich, ich nehme ja keinen Pilz, wo plötzlich eine Psychose drin ist, sondern die Psychose wird ja durch was ausgelöst. Also klar, dass dann neurologische oder halluzinogene Sachen das halt bewirken, aber da ist ja das auch nicht bei allem. Also es triggert ja was an, was da ist. Es gibt ja keinen Verrücktmachstoff. Ne? Das ist ja alles komplett der Mensch, ne? So was dann passiert, wenn man jetzt zum Beispiel über Substanzen Schwierigkeiten, psychische Schwierigkeiten bekommt.
Ja, wichtig, dass du das sagst, ja, finde ich. Und sehr, sehr wichtig. Weil es ist ja dieses typische, ja, und dann fangen die an zu kiffen und dann werden die total irre. Also Kiffen alleine macht, glaube ich, nicht irre. Also ist vielleicht auch zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber da steckt immer was dahinter. Das finde ich sehr wichtig, dass du das sagst.
Und das Schlimme ist ja, dass man immer sagt so, ja, ich mache ja nur das und erstmal entweder mache ich das schon ganz lange und weiß das ja, dass da nichts passiert, oder ich mache ja nur das. Also ich meine, es gibt schon eine klare Trennung zwischen Sachen, die psychoaktiv wirken, also die ganze Chemie und auch Gras und so weiter, und Bier oder Alkohol oder Kamillentee, ne, also wo schon das darauf ausgelegt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, so gut kenne ich mich jetzt nicht in Gehirnsachen aus, aber die ganz klar neurologisch wirken oder psychoaktiv wirken, klar, dass die natürlich einfach ein deutlich höheres Potenzial haben, aber man kann halt auch über ein Bier auch eine Psychose entwickeln. So. Ja, die Chancen sind einfach nur sehr viel geringer. Ja, und gerade mit dem hochkonzentrierten Zeug, was es jetzt halt gibt, so, ne, also das Gras, was dann irgendwo in Woodstock mal geraucht war, da kann ich mir, glaube ich, hier eine Wiese rauchen. Könnte ich. Und es gibt halt einfach ganz wichtig, es gibt keinen Punkt, oder du hast keine Sicherheit. Das ist genau wie mit dem Recht. Du weißt nur, was du weißt. Und das, was du nicht weißt, ist ja das, was dir Angst macht. Und das weißt du nicht. So, du hast nur deinen Horizont. Und im Idealfall wird der immer größer. Aber du kannst das ja nicht vorher wissen. Deswegen hast du keinerlei, du kannst nur rückwirkend dich behaupten und sagen, ich weiß, dass ich bisher von dem Joint keine Psychose bekommen habe. So, das heißt aber nicht, dass das morgen nicht passieren kann. Und deswegen hast du kein Recht auf ein gewisses Selbstbewusstsein an Erfahrungen für die Zukunft. Ja, natürlich macht man das. Ne? Auch Vorurteile sind nur eine Form von schneller Verallgemeinerung, um Sachen schneller verarbeiten zu können. Ne? In der neutralst erklärtesten Variante. So, aber du hast, wenn du sagst, ich weiß, das ist so ein Scheiß. Keiner weiß einen Scheiß. Ne? Also du kannst nur sagen, ich habe bisher ein Sammelsurium, ich habe hier ein Täschchen und da sind ganz viele Sachen drin, wie das so funktioniert hat, und 9 von 10 Mal hat es bisher funktioniert, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass, wenn ich hier langlaufe, nicht in den Abgrund stürze. Oder du kannst nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, du kannst nur mit Prozenten arbeiten, und auch das kannst du gerade bei Drogen und so weiter, würde ich nur dringendsten empfehlen, schön die Fresse zu halten. Ja. So, für dich selber, weil du weißt nichts, so, ne, also keiner weiß irgendwas, was mit Drogen zu tun hat.
Ich versuche jetzt mal einen kleinen Trick, um mir was zu ersparen. Wie heißt nochmal die letzte Single, die du rausgebracht hast?
Ja, wenn ich wüsste, wie man die ausspricht, ich habe es ja nur geschrieben. Ich habe nämlich gerade gelernt, dass es Place de Caen, also das letzte heißt Caen, ich hätte Sion gesagt.
Ja,
und ich kenne das ja nur als geschriebenes.
Ich hätte Place gesagt.
Place ist französisch auf jeden Fall.
Okay, auf jeden Fall.
Französisch. Wie spricht man französisch aus?
Es ist ein wirklich definitiver Ort. Und in diesem Song, also da würde ich jetzt mal sagen, ist zu 100% autobiografisch. Da erzählst du quasi von dem Moment, als du mit deiner Familie als Flüchtling von Ostdeutschland nach damals noch Westdeutschland gekommen bist. Stimmt so, ne? Richtig gesagt, oder?
Ja.
Ja.
Also ich bin eigentlich alleine, ich bin ja nachgekommen. Meine Eltern waren schon drüben. Die sind ja über die Haft sind ja freigekauft worden. Also sie waren ja in der DDR in Haft als politische Gefangene, sind dann von der Bundesrepublik freigekauft worden und waren dann schon drüben. Ich bin dann halt später hinterhergekommen.
Das ist so ein Song, da möchte ich ungern jetzt so ins Detail gehen, weil ich finde, den Song muss man sich einfach genauso anhören und ich glaube, es wäre voll Quatsch, wenn wir da jetzt irgendwelche Sätze rausnehmen würden. Was ich mich nur gefragt habe, ob dir auch so geht, weil mir geht's so. Im Rückblick erscheinen mir manche Sachen schlimmer und manche erscheinen mir weniger schlimm. Das hat zum einen damit zu tun, dass du jetzt natürlich die Gedankengänge einer erwachsenen Person hast und dann manchmal dir rückblickend denkst, wow, das hätte ich einem Kind, einem Jugendlichen, einer anderen Person niemals antun können. Solche Sachen, ne? Also egal jetzt wie, das kann ja manchmal auch nur in Anführungsstrichen Mobben sein von Klassenkameraden. Ich will jetzt gar nicht so große Dinge ansprechen. Mich würde interessieren, wie es bei dir ist. Ist es im Rückblick oft schlimmer oder ist es eher im Rückblick nicht so schlimm, wie du es damals empfunden hast?
Da bin ich, glaube ich, ein schlechter Repräsentant für, weil das bei mir Teil der Therapie ist, dass ich dazu ein abgespaltenes Verhältnis habe. So, also ich habe da keine emotionale Verbindung zu. Das ist aber dann, also das ist ja auch was passiert ist, was eine psychische Folgeerscheinung ist aufgrund der Extremität des Traumas. So, also ich habe das ganz lange eigentlich auch immer so gehabt, dass ich da keine emotionale Bindung oder keine emotionale Verbindung hatte und auch immer noch nicht habe. Also ich kann da keine Emotionen zu aufbauen, was aber natürlich einfach auch psychologisch begründbar ist. Ja, und ich dann halt über die Therapie einmal das gelernt habe, dass das überhaupt so ist. Ich hab das früher halt auf Partys erzählt. So, das war halt eine gute Story. Ne? Das war halt krass. So, ich habe dabei nichts empfunden bei. Ich habe trotzdem auf Umwegen gelernt, was es halt mit mir gemacht hat. Also habe ich gelernt, dass das ja was aussagt, dass ich das nicht habe. Dass das nicht einfach nicht alles, dass es einfach nicht okay ist, wie es ist. Die Kernessenz oder der wichtige Teil neben dem eher biografischen, was ja einfach ein bisschen eine Erzählstruktur hat, die natürlich komplett identisch ist, sind ja einfach die letzten vier Zeilen, ne, die das Ganze resümieren, ne, oder was das Fazit des Ganzen ist, so was das dann mit mir gemacht hat oder was das dann war, so, ne, wo so zwei relativ niederschmetternde Erkenntnisse drin sind.
Als Spitze der Frage, so ob das auf irgendeine Art auch resilient macht, wenn man Außenseiter ist auf eine Art. Aber das, was du jetzt sagst, hat ja jetzt nichts mit Resilienz zu tun, aber es macht feinfühlig und sensibel und wahrscheinlich wärst du auf solche Erkenntnisse oder solche Gedankengänge, wie du jetzt in Menschenfresser Menschen hast, wärst du wahrscheinlich sonst dann auch gar nicht gekommen, wenn dir nicht bewusst wäre, dass man da Sachen ausblendet. Positiv ist jetzt übertrieben, aber...
Ich weiß, was du meinst. Nee, dann sag ich's ruhig. Also in jeder schlimmsten Scheiße steckt auch irgendwas, passiert irgendwas, was man auch als positiv sehen kann, auch wenn es vermessen ist, das in den Zusammenhang zu stellen. Aber so ist das halt nun mal. Wir sind ja schon auf einer weitaus höheren Ebene. Ne? Also deswegen kann man auch sagen, ja, es gab positive Sachen, die dadurch entstanden sind. Natürlich bin ich weitaus sensibler geworden oder sensibler auch für gewisse Verhältnisse und Zwischenmenschliches. Ja, klar, es gab auch Positives aus der Inhaftierung meiner Eltern. Ganz schlimmer Satz.
Ja, total schlimmer Satz und klingt auch ultra falsch, aber wenn man es so ausführt,
ja,
dann ergibt es natürlich auf jeden Fall Sinn. Du hast das Single-Artwork gestaltet und zwar hast du diesen Platz gemalt, von dem wir beide nicht wissen, wie man ausspricht. Und es ist wirklich kein schöner Platz. Also vielleicht erklärst du gerade nochmal, was genau dieser Platz, was genau das für ein Platz ist und auch warum du den gemalt hast.
Der Platz ist... Es ist in ist halt in der Nähe, wo das Asylantenheim war. Also es ist in der bayerischen Stadt. Es gab da noch ein bisschen Randgebiet. Da war halt auch das Asylantenheim beziehungsweise Übergangswohnheim, wie das so schön hieß. Und wo so die Geschichte sich drin fußt. Und der Platz war einfach der Marktplatz da. Und der ist für mich Das ist halt so ein bisschen auch so ein sehr krasses Paradoxum, weil ich könnte jetzt denselben Song nochmal schreiben in Wunderschön. Mhm. So, weil es für mich auch gleichzeitig die schönste Zeit meines Lebens war. Irgendwie. Mhm. Aus einer völlig anderen Sichtweise, so, weil das war natürlich alles schwer, aber da waren viele Sachen, die erst hinterher schwer waren. Also da sind sehr viel Schäden oder Verletzungen entstanden, die sich da noch gar nicht ausgewirkt haben oder die ich da gar nicht mitbekommen habe. Ich war ja auch einfach noch sehr jung, war halt einfach völliger Spielball der Emotionen. Für mich war erstmal nur, bin in den Goldenen Westen gekommen, ne? Es hat sich irgendwas getan, irgendeine Veränderung. Das war natürlich alles strange und das war natürlich auch nicht geil, mit seinen Eltern in einem Zimmer zu schlafen, ne? In einer Wohnung, wo drei Familien drin wohnen. Hm. Ne? Das war natürlich schon, aber gut, als kleines Kind bist du auch anpassungsfähig. Und ich sag ja eigentlich auch an keiner Stelle in dem Song, sage ich, dass das total schlimm war im direkten Erleben. Ne? Das war alles krass und das war strange und das war sehr befremdlich und das hat viel mit mir gemacht. So, und das hat weiterführend zu einer ganzen Menge Probleme geführt. Wir sind ja von Berlin nach Bayern gekommen. Ich habe jetzt auch im Randgebiet von Bayern gewohnt, von Berlin gewohnt, also nicht jetzt auch in der, das war auch da, ich habe direkt an einem Wald gewohnt, so, ne, also jetzt nicht irgendein Bonzengebiet, aber einfach halt auf jeden Fall ein nettes Gebiet. Und sind dann da trotzdem nach Bayern gekommen, oder ist jetzt Hessen, habe ich mir sagen lassen. Das, für mich war die Gegend auch irgendwie schön, also total, ne, so, und dieser Platz hat für mich was total Schönes. Ich habe den jetzt natürlich total schwarz gemalt, natürlich sieht er deswegen nicht schön aus. In meiner Empfindung ist das eine total intensive und wunderschöne Zeit auf eine gewisse Art auch. Das hat einfach parallel stattgefunden. Da hat unheimlich viel Verletzung und unheimlich viel Verlust und ganz viel Erniedrigung und ganz viel Unsicherheit und Angst stattgefunden und parallel hat unheimlich viel Gutes auch stattgefunden.
Hast du den jetzt gemalt, nachträglich, oder hast du den irgendwann vor ein paar Jahren gemalt?
Nee, also nachträglich, klar, zu der Zeit, wo ich da war, aber den habe ich irgendwann mal in meiner Kifferzeit gemalt.
Wie kriege ich jetzt die Kurve zu Punks, Freaks und Kings? Einfach so, indem ich jetzt einfach über den Song rede. Punks, Freaks und Kings, war mir nicht sicher, ob es eine Abfolge ist, also Punks sind Freaks und Freaks sind Kings, oder ob du die alle in eine Reihe stellst, also ob da eine Wertigkeit drin ist. Machst du Unterschiede zwischen Punks und Freaks?
Ja, kann man machen, kann man auch nicht machen. Also die Folge hat sich einfach durch die hat Chucke ja vorgegeben, ne? Wo sind all die Punks hin, wo sind all die Freaks, wo sind all die Kings, ne? Und ich habe es dann einfach nur vereinheitlicht, aber gehören alle zusammen und haben auch alle was Individuelles. Also ein Freak würde ich noch ein bisschen quirliger und ein bisschen freier noch sehen. Punks sind ja teilweise auch sehr dogmatisch, können dogmatisch sein, können auch total frei sein und der Freak ist in sich gefangen. Und Kings ist dann eigentlich noch so ein bisschen, einfach sollte eine Wertigkeit sein, dass man sagt, das sind aber, hey, das sind die Kings, die sind richtig cool.
Deswegen auch mit Z, ne? Weil du jetzt das sagst, so, um das auch so ein bisschen augenzwinkern zu machen, ne? Aber im Prinzip heißt ja, wo sind all die Punks hin, wo sind all die Freaks? Manchmal stelle ich mir auch die Frage und irgendwie hast du es aber selber beantwortet, und zwar in Sonnengott singst du: Ich bin größtenteils zufrieden. Und das war für mich so die Brücke. Dieser Satz, der ist mir so aufgefallen. Und dann dachte ich mir, ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum man als Freak oder Punk, egal welche Definition man hat, wenn man so einen Grundstock hat an Zufriedenheit, dann zieht man sich zurück, um zu überleben. Ich glaube, man ist als freakige Person nur offensiv sichtbar in so einem gewissen Alter und dann lernt man damit klarzukommen, dann macht man sich zu Hause seine Höhle mit gewissen Dingen, die andere als nerdig oder geekig bezeichnen, und guckt, dass man so wenig wie möglich rauskommt. Also ich bin so ein bisschen überlegt. Also weiß nicht, bist du einer, der viel rausgeht, viel Kontakt sucht zu Leuten, oder hast du auch so deinen eigenen Bereich zu Hause, wo du sagst, nee, da weiß ich, was abgeht und wer mit mir da chillt und so?
Bin schon auch ein Höhlenmensch, auf jeden Fall. Das, denke mal, das kommt ja auch sehr deutlich raus in all, bisher allem, was ich gemacht habe. So ist ja eher, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat. Also im Zweifelsfalle wäre ich ja doch eher ein Einzelgänger. So, aber deswegen war ja auch das mit dem Freunde lügen nicht. Na, natürlich habe ich trotzdem eigentlich einen Freundeskreis und auch noch einen erweiterten Bekanntenkreis, und der ist sogar relativ groß. Trotzdem, wenn ich dann immer gesagt und empfunden habe, ich fühle mich alleine, dann bin ich auch das, und beides stimmt halt einfach. Ich weiß nicht, ob so eine Zufriedenheit einen automatisch unpunkiger macht. Ich würde einfach die Art der Freak und die Art der Punkigkeit, also vielleicht ist gerade, wenn ich, also für mich kann ich es so nachvollziehen, ich war früher sehr freakig oder punkig, wenn man das so definieren will, im Sinne von getrieben, unruhig, wollend, unzufrieden, fanatisch. Also alle Sachen, die mich irgendwie angetrieben haben oder die mich nicht zur Ruhe haben kommen lassen, waren ja in eigentlich negativen Sachen begründet, in Ängsten, Unsicherheit und nicht zugehörig fühlen. Die haben natürlich auch dann coole Sachen hervorgebracht, aber das hat natürlich dann trotzdem auch nichts positiv. Also ein total fanatischer Punk oder ein unzufriedener Punk. Unzufrieden meine ich jetzt nicht mit der Welt. Ne? Mit der Welt kann man sehr stark unzufrieden sein, aber jemand, der so aus sich, wo du merkst, so da ist ganz viel am Machen dran oder ein Freak, der halt eher psychotisch wirkt als einfach nur ein wilder Geist oder ein spannender künstlerischer Geist. Da würde ich einfach definieren, also was für eine Art von so. Und diese ein wahnsinniger oder ein psychotisch anscheinender Freak ist auch niemand, den ich sagen würde, das ist empfehlenswert oder das sollten auch mehr Menschen sein. Ne? Bei mir ist dann eher der Umkehrschluss, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe eine gute Zwischenebene gerade gefunden auf sehr viel Abgrund vorher. Auf jeden Fall ist ganz gut und aus der Basis heraus jetzt wieder Freak und Punk zu werden, sondern zu sagen, wenn ich jetzt im Proberaum gehe mit meiner Band und wir Pizza essen und Gin trinken und wild rumschreien und uns nackig ausziehen und uns für die wildesten Superidioten der Welt halten, dann ist das eine ganz andere Basis, als zu sagen, ich mache das aber, weil ich vor was anderem fliehe und weil ich nichts anderes habe. So, jetzt weiß ich, mein normales Leben ist auch erstrebenswert und ist auch gut. Und daraus kann ich viel überzeugter Freak sein, weil ich natürlich nicht dieses Zittern in den Augen habe dabei. Ich kann gerade, merke jetzt, dass ich früher ohne Kiffen nicht aus dem Haus gehen konnte, dann auf Konzerten schon gar nicht klargekommen bin, weil natürlich das total nervig und anstrengend ist, wenn man mega breit ist. Andererseits das natürlich auch nicht geht. Und ich jetzt auch gemerkt habe, ey, ich trinke mega wenig. So, ich nehme sowieso keine Drogen mehr. Also, ne, das heißt, dass Drogen definiert ist. So, das Einzige ist halt Zucker und Kippen und dann halt ab und zu Alkohol. So, aber ich merke, das hat sich so verinnerlicht, ich kann alles und ich kann es auch besser. Ich kann viel krasser, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe, ich habe alle Emotionen davon. Ich habe nur die Defizite weg. Ich bin der Erste, der sich aussieht und in Moshpit geht. Also, soll jetzt nicht so prollig klingen, aber ja, verstehst du? Also, ich kann. Ja, Entschuldigung. Ich kann jetzt tanzen. Ich kann jetzt tanzen. Und ich fühl's. Weißt du, ich kann jetzt ehrlich tanzen gehen. Auf einem Konzert, bei irgendwas. Auf was? So, das hätte ich früher auch gekonnt.
Auf welchen Song hast du zuletzt getanzt?
Na, jetzt war lange nichts mehr. Also.
Oder welchen Song
zu Hause,
müsste ich
oder?
Spielen und, keine Ahnung, auch zu Hause. Welchen Song müsste ich spielen und du gehst ultra ab, sofort. Egal wo.
Hardcore Vibes.
Echt?
Ja, klar. Oder To Be My Lover.
To Be My Lover.
Auf jeden Fall, ja.
To Be My Lover.
Ja. Da, 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 da. Übergeil.
Cool.
Liebes.
Aber Hardcore Vibes kickt mich jetzt mehr. Oder I Want To Be A Hippie.
Ja, beides.
Ah, ja, also aber schon so ein bisschen so, also schon so richtig gleich von unten so ein Haken, ne? Also, keine Ahnung, Careless Whisper. Gehst jetzt nicht ab.
Doch, auch. Ich habe die Biografie gerade, die Wham-Biografie gerade, oder vor einiger Zeit gelesen. Ich war ein großer Wham-Fan. Ich hatte früher einen Wham-Rückenaufnäher auf meiner Jeansjacke.
Zu deiner Zeit, als du so punkig und metalmäßig unterwegs warst?
Nee, vorher. Nee, damit fing's an. Ich habe mit Wham angefangen. Aber ich hatte, glaube ich, schon exploited. Also es war immer sehr bipolar da. Aber worauf ich hinaus mit dem ganzen Punk-Ding, so dass ich glaube, ist einfach eine andere Art von Punk. Also es gibt halt wirklich die getriebenen Punks, die halt dann was kompensieren, was auch vollkommen in Ordnung ist, was jeder macht. Ich glaube, wenn alle Menschen mega glücklich wären, gäbe es, glaube ich, jetzt keine Punks und Freaks in dem Sinne. Es gibt, glaube ich, nur sehr leidenschaftliche Blogging-Molly-Menschen. So, aber nachdem da ein gesunder Zwischenteppich bei mir war, konnte ich viel schöner Punk sein oder konnte ich viel schöner Freak sein und konnte das auch viel Leidenschaft sehen, weil ja nicht die so viel Druck dahinter war und weil ja auch nicht so viel Leere dahinter war, zu wissen, okay, das ist es jetzt auch gerade, das ist jetzt hier mein Wochenende und jetzt raste ich aber auch aus und jetzt ist es aber auch mega krass und jetzt baller ich mir das auch rein und yeah und guck mal, ich tätowiere mir das jetzt auf die Stirn, so, verstehst du? Mhm. Da ist ja viel mehr Druck dahinter, der im Kern, die guten Gefühle sind wahrscheinlich auch identisch, aber der ganze Morast draußen rum, der fällt ja dann weg, dass ich weiß, ja, okay, aber ich freue mich auch, wenn ich nachher nach Hause komme und meine Frau da ist und ich noch Bob's Burgers gucken kann und hoffen, es ist noch ein Ben Jerry's Eis und ne, nachdem ich nackig mit meinen Bandmenschen wir uns wild angefasst haben, tanzen.
Mir fällt jetzt gerade der Song nicht ein, aber das thematisierst du auch in dem Song, was du jetzt eben gesagt hast. Es gibt, du darfst wählen. Normalerweise darf man nicht wählen, aber ich habe zwei Ideen für Abschlussfragen. Und du darfst wählen, welche du gerne beantworten möchtest. Willst du die politische Abschlussfrage oder möchtest du die nerdige Abschlussfrage?
Ich nehme jetzt Nerd. Ich nehme jetzt Nerd, damit ich nicht doch noch mit irgendwelchen mega dummen Sachen noch
weißt du was? Also nicht, ich stelle dir einfach beide Fragen. Ich stelle dir einfach beide Fragen. Also die Nerdfrage lautet... Um zu zeigen, ob du ein echter Nerd bist. Was ist am kommenden Mittwoch? Was findet am kommenden Mittwoch im Fernsehen bestenfalls statt?
Keine Ahnung, ich gucke kein Fernsehen.
Ach, siehst du, okay, dann nehmen wir
aber
das nächste Woche Mittwoch.
Nee, lass das ruhig stehen.
Diese Woche Mittwoch, nicht nächste Woche Mittwoch, kommt Loki. Und das ist doch unter Nerds ein Riesending, oder?
Ach ja, ja, okay. Ich habe gerade Ragnarök. Aber ich mag ja auch nicht so die ganz klassischen. Aber manchmal mag ich auch die mega klassischen. Und ich habe Ragnarök jetzt sehr gefeiert. Kennst du dies?
Ja gut, aber Ragnarök ist ja nicht im Sinne von Marvel, ne? Da geht's ja wirklich um Ragnarök, oder?
Ja, aber nee, es greift so die ganze Mythologie aus. Aber Loki ist doch auch aus der...
Loki ist der Bruder von Thor. Da kommt jetzt ab Mittwoch und das ist für mich ein Riesenhighlight, vor allem nachdem man jetzt überhaupt gar nirgendwo mehr hingehen konnte, sehr lange, zu wissen, dass da jetzt endlich mal irgendwas kommt, wo man sich so, ja, wieder in dieses Universum so ein bisschen reinballern kann. Dann stelle ich dir jetzt noch die politische Frage.
Nee, warte. Nee. So, Ragnarök spielt ja mit diesen Mythologien. Loki ist ja, kommt ja in Ragnarök vor. Da ist ja, geht's ja um Thor.
Ja, aber nicht der Loki. Nicht dieser Schauspieler aus der Marvel-Reihe.
Nicht der Schauspieler, aber die Geschichte. Und der von Ragnarök ist, glaube ich, geiler noch.
Die politische Frage war, wenn man deine Musik beschreibt, dann sagt man immer düster und dann fällt oft das Wort gesellschaftskritisch und gesellschaftskritisch ist ja zwangsläufig politisch. Vieles ist, eigentlich fast alles ist politisch. Was wäre es dir denn wert oder welches Thema wäre es dir wert, dich wirklich mal vor eine Menge zu stellen und dich zu diesem Thema zu positionieren und zu äußern? Also ganz anders, als du es über deine Musik machst. Gäbe es irgendwas, wo du sagen würdest, da würde ich gerne mal einen Vortrag drüber halten, da würde ich gerne mal auf einem Wagen stehen und meine Meinung dazu sagen? Und zwar vollkommen außerhalb des literarischen Ichs.
Also gerne kann ich nicht sagen, weil das ja mal eine Form von Selbstwert oder... Also wenn ich sage, ich würde das gerne machen im Sinne, dann heißt das ja, ich bin überzeugt, ich habe da was zu sagen, was mich über die anderen stellt, die auch da unten stehen und die vielleicht, weißt du, so wie ist das nicht. Aber wenn, drehen wir es jetzt mal andersrum, dass mich jemand fragen würde, sagen würde, ey, das wäre cool, deine 200 Facebook-Fans, deine 3000 Insta-Fans, es wäre total cool, wenn du unsere kleine Veranstaltung hier, die noch unbekannter ist als du, unterstützen würdest und ich mich quasi trotz meiner Scheu dazu überreden lassen würde, so hätte ich jetzt mal deine Frage verstanden, ja, also wo ich dann meine Scheu überwinden würde und sage, mir ist das Thema wichtig genug, dann würde ich schon im Bereich ja Homophobie, Gender, Transgender-Feindlichkeit und so weiter handeln, Frauenfeindlichkeit. Dafür würde ich sagen, dafür bin ich bereit, zu boxen und zu reden, in unterschiedlichen Reihenfolgen.